Also wenn das nicht schon im Jahr davor angelaufen wäre, dann wäre die zweite Staffel auf jeden Fall bei mir in der besten Liste. Habt ihr nicht gesehen beide, ne? Schaut es. Nee, schaut es doch mal.
Ja, ich Mama. Wieder Werbung. Ich tue es. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast, powered by Vodafone. Ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster und sage, 2021 war ein gutes Jahr, also zumindest was Serien betrifft. Was gab's da nicht alles? Die zweite Staffel von For All Mankind im Februar, die fünfte Staffel von Rick and Morty im Juni und erst im Dezember endlich die zweite Staffel von The Witcher. Um solche Serien, um das mal gleich einzuschränken, soll es in dieser Podcast-Folge aber explizit nicht gehen. Wir wollen euch stattdessen unsere Top 3 der Serien vorstellen, die 2021 neu angelaufen sind. Wir, das sind Laura Samide, Quadratauge Co-Moderatorin und Apple TV Plus Apologetin. Hallo.
Hallo.
Apologetin ist jemand, der die Lehre verkündet, damit ihr das wisst. Und Marco Risch, YouTuber, Influencer und Serienkenner. Hi.
Hi. Es stimmt so gut. Als ich das letzte Mal bei Laura zu Besuch war, die ganze Zeit Apple Plus hier, Apple Plus da und es lief auch die ganze Zeit Apple Plus, ich schwöre bei Gott. Und Laura hat recht, der 4K, ich finde der, du hast gesagt zu mir, der 4K-Codec von Apple TV Plus ist am besten von allen Streaming-Anbietern und ich muss dir recht geben. Das stimmt, ja, 4K sieht auf Apple TV Plus am besten aus.
Ja, und es liegt hundertprozentig auch daran, dass es halt niemand außer mir nutzt.
Also ich habe die Zahlen neulich mal wieder gesehen, ja, es schlägt sich noch nicht in den Zahlen nieder, dass du so sehr für Apple TV Plus kämpfst.
Dabei bezahlen sie mich so gut.
Aber bald, kommt bald, ich bin mir ganz sicher.
Bestimmt.
Wir reden ja heute über die Serien, die neu gestartet sind, aber meine Lieblingsserie 2021 von allen laufenden ist mit großem Abstand Ted Lasso.
Und das ist Apple TV.
Also, wir haben das und das reicht. Das reicht, um die Daseinsberechtigung dieses Streaming-Services zu gewährleisten.
Ich muss sagen, For All Mankind ist aber auch ganz vorne mit dabei bei mir. Also wenn das nicht schon im Jahr davor angelaufen wäre, dann wäre die zweite Staffel auf jeden Fall bei mir in der besten Liste. Habt ihr nicht gesehen beide, ne? Schaut es. Nee. Schaut es doch mal.
Ja, Mama. Ich wieder Werbung. Ich tue es. Alles klar. Aber bevor wir dann nochmal darüber sprechen, was denn unsere Lieblingsserien für 2021 sind, wollte ich mal wissen von euch, was habt ihr denn als letztes geguckt? Laura, magst du anfangen?
Ja, ich habe die zweite Staffel von Cheerleading geguckt als letztes. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Auch nicht, nee.
Das ist Netflix. Nee. Das ist eine Doku-Serie über einen Cheerleading-Verein in Texas. Und die erste Staffel fand ich sehr großartig, weil ich auch mir überhaupt nicht so klar war, was für eine krasse Sportart Cheerleading ist. Und genau, da bin ich jetzt im Moment gerade dabei, die zweite Staffel zu schauen.
Das klingt gut. Ich habe jetzt erst spontan gedacht, es wäre eine Doku, aber es ist alles fiktiv, oder?
Nee, ist das eine Dokumentation?
Ach so, echt?
Ja.
Krass, okay, cool. Und Marco, bei dir?
Ich muss gerade noch kurz wirken, das ist ein Cheerleading-Doku. Du guckst ja auch Rennfahrer-Dokus. Es könnte kein größerer Kontrast sein.
Denkst du jetzt erst, aber wenn du es dann guckst, dann bist du einfach nur, also das ist wirklich so mindblown, ja. Wie krass die einfach sind. Ja,
das
also,
ist quasi das All or Nothing des Cheerleadings. Sozusagen. Also All or Nothing ist die Fußball-Doku.
Ja,
mit
genau.
Pep Guardiola und so.
Ja, genau.
Okay, cool. Also wirklich cool. Ich nehme das seit Modern Family nämlich Cheerleading ein bisschen ernster, weil hier Phil Dunphy ist ja ehemaliger Cheerleader und nimmt es sehr, sehr ernst. Bei mir, ich gucke gerade zwei Sachen. Ich gucke gerade zum ersten Mal, weil es jetzt endlich auf Netflix ist, und da gibt es auch ein schönes Video dazu auf GigaTV Mac auf unserem YouTube-Kanal, nämlich The Office. Ich schaue zum ersten Mal The Office US. Ich hatte es noch nie gesehen. Ich kenne es auch nur von Memes, genau wie das Video gesagt hat. Und ich bin sehr begeistert, ich bin sehr in dieser Suchtspirale. Aber das ist ja nicht die aktuelle Serie, die ich gerade gucke. Das ist Peacemaker. Und ich liebe Peacemaker. Wenn wir dieses Thema hier für das nächste Jahr wiederholen, garantiere ich euch, dass Peacemaker die 1 oder die 2 ist, weil es geht nicht anders. Ich liebe diese Serie. Das ist jetzt schon das am besten bewertete Projekt im DC Expanded Universe von allen, mit Abstand. Und ich verstehe es. Das ist eine fantastische Serie und sie ist gerade mal in der 5. der 8 Folgen. Und ich find's unfassbar gut. Es ist witzig, es ist traurig, es ist sehr herzerwärmend, wie es für James Gunn typisch ist. Es kann locker mit The Suicide Squad mithalten, locker mit Guardians of the Galaxy mithalten und das alles in einer Serie, die gefühlt in einer amerikanischen Vorstadt spielt und eben nicht mit den großen Superhelden auftrumpfen kann. Und es ist super, super.
Wenn ihr Peacemaker nicht gucken könnt, weil ihr den entsprechenden Streaming-Service nicht habt, dann könnt ihr euch aber auf jeden Fall das Intro auf YouTube angucken. Mhm. Das ist so eine Musical-Tanznummer. Und also, sie ist großartig. Also wer auch immer sich die Choreografie ausgedacht hat, der hatte viel Spaß, glaube ich.
Ich sag dir, wer sie ausgedacht hat. Also das ist eine Musical-Tanznummer, genau wie du gesagt hast. Und alle ziehen dabei ein ernstes Gesicht. Und es gibt's ganz normal auf YouTube zu gucken. Es ist zu einem Song von dieser norwegischen Metal-Band Wigwam. Und die Choreografie kommt von der Frau von Ellen Tudyk. Ich weiß ihren Namen gerade nicht. Und das Witzige ist, dass die ganze Serie in der Pandemie entstanden ist, also geschrieben und dann auch vorproduziert und produziert, hat James Gunn per Skype-Call mit ihr die Choreografie erarbeitet. Aber da das halt im Skype-Call war, musste ja irgendjemand das tanzen, vortanzen. Und das hat ihr Mann gemacht, das hat Alan Tudyk gemacht aus Firefly, der Pilot, hat im Hintergrund die ganze Zeit die Bewegungen getanzt, die seine Frau quasi dirigiert hat. Und so ist eines der besten Serienintros aller Zeiten entstanden. Ich habe das Ding schon 100 Mal gesehen und ich kann nicht aufhören, es zu gucken.
Ja, so gut ist das Serienintro von The Office nicht. Das ist nämlich meine Serie, die ich als letztes geguckt habe. Und ich kannte die nicht. Ich habe sowas wie Stromberg nur in besser erwartet. Und das ist es auch im Prinzip. Aber was mich total überrascht hat, war, wie wholesome die Serie ist. Mhm. Also die Serie ist einfach großartig darin, die Freundschaften im Büro zu beleuchten. Und es gibt auch einige Figuren, die haben so wirklich Freundschafts-Arcs, nenne ich es jetzt mal, oder Character-Arcs, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Und ich bin jetzt in der 3. Staffel und kann es gar nicht erwarten, es weiter zu gucken. Die Folgen sind jetzt in der, nee, gar nicht wahr, ich bin jetzt schon in der 4. Staffel. Haha, ich habe das gestern, haben wir noch die erste Folge der 4. Staffel geguckt. Die Folgen sind jetzt leider sehr lang, also über 40 Minuten. Es ist jetzt also nicht mehr so, dass man das so einfach mal wegbingen kann.
Das wechselt sich aber ab mit 20-Minuten-Folgen. Ich habe gerade die 4. durchgeschaut, ich bin jetzt in der 5. Oh, das ist Staffelauftakt, krass. Die ersten paar Folgen sind 40 Minuten, dann alles 20 Minuten und das Staffelfinale nochmal 40 Minuten. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht, weil weiter bin ich auch noch nicht gekommen.
Nicht verraten, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mich leider schon ein bisschen gespoilert durch unser The Office-Video, aber macht ja nichts. Es ist ja, der Weg ist ja das Ausschlaggebende, nicht das Ziel. Ne?
Genau. Auf jeden Fall verstehe ich, warum das in den USA die meistgestreamte Serie war letztes Jahr. Da gab es das schon länger auf Netflix und gerade in der Pandemie, weil wie du sagst, es ist so wholesome und fühlt sich so gut dabei und man ist dann auch geistig wieder in der Arbeit, wenn man eigentlich im Homeoffice arbeiten muss. Diese zwei Sachen zusammen plus Netflix hat ergeben, dass es die meistgestreamte Serie der Welt war.
Ich glaube tatsächlich, es hat super viel damit zu tun, dass man irgendwie diese ganzen Office-Dynamiken irgendwie im Moment gerade auch so ein bisschen vermisst.
Genau, das meine ich damit.
Also ich schaue die Serie gerade auch noch mal. Und ich habe voll viel vergessen tatsächlich. Ich bin auch gerade sehr begeistert, irgendwie das wieder zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wann ich die. Wie alt ist die dann? 10 Jahre?
Schon so, ja. 2006 irgendwas rum so.
Ich glaube 2012 oder so ist sie geendet. Also von 9 Jahren.
Aber
ich
kann dann mich auch täuschen.
2012, 2013.
Ja.
Krass.
Also das heißt aber, dass die ersten Folgen, die du siehst, 15, 16 Jahre her sind. Also ich glaube, die erste Staffel ist zu der Zeit entstanden, wo Steve Carell Jungfrau 40 männlich sucht gemacht hat. The 40-Year-Old Virgin. Also das war sein Karrieredurchbruch. Das heißt, es ist wirklich 20 Jahre her, die erste Staffel.
Und die erste Staffel ist halt auch noch hart ein Abziehbild von der UK-Version. Ja. Und das merkt man dann, wenn sie dann in die zweite Staffel gehen, weil da finden sie so mehr ihren eigenen Tonus. Mhm. Und auch Michael Scott, der von Steve Carell dargestellt wird, der wird so zu einer eigenen Figur. Vorher war das so mehr so der Sleazeball. Und er wird auch deutlich sympathischer, was auch das Gucken, also für mich, sehr viel angenehmer macht.
Genau.
Aber bevor wir jetzt dann weiter über The Office reden und gar nicht mehr zu unseren Top 3 Serien kommen, würde ich sagen, machen wir dann hier mal einen Cut und erstmal ein wenig Werbung. Die südkoreanische Zombie-Serie All of Us Are Dead läuft seit dem 28. Januar auf Netflix. Also vielleicht taucht die Serie ja in unserer Top 3 im nächsten Jahr auf. Mal sehen. Denn von der Kritik wird sie schon als das nächste Squid Game gehandelt. Die Kolleginnen und Kollegen von Featured beantworten in einem Artikel die Frage, wie denn die Chance auf Staffel 2 stehen. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Ja, dann fangen wir doch mal an mit unserer Top 3. Sind ja auch nur erst 10 Minuten vergangen. Beziehungsweise mit unserem Platz 3. Ladies first, Laura. Welche Serie ist es denn bei dir?
Also meine drittliebste Serie aus dem Jahre 2021 ist eine Miniserie, die auf HBO gelaufen ist, dementsprechend hier in Deutschland auf Sky zu sehen ist. Sie ist ein Remake von einem absoluten Klassiker von Ingmar Bergman aus den 70er Jahren. Dieser Klassiker soll angeblich dazu geführt haben, dass unzählige von Ehen geschieden wurden. Also im Moment gerade ist noch nicht nachzuweisen, ob die heutige Version auch dazu geführt hat, dass sich Ehen aufgelöst haben. Die Serie heißt Scenes from a Marriage.
Ich dachte Scenes of a Marriage.
Ja, das war ein Fehler von mir, das stimmt nicht. Es ist Scenes from a Marriage.
Ach so, okay.
Und ist mit den beiden großartigen Schauspielern entstanden, Oscar Isaac und Jessica Chastain, die eine krasse Performance hinlegen. Und wie gesagt, ist eine Miniserie. Es sind insgesamt 5 Folgen. Sie beleuchtet wirklich sehr detailliert und sehr intim das Innenleben einer Ehe, wie der Titel schon sagt, spielt zum größten Teil in einem Haus. Also ist wirklich sehr, sehr beengend teilweise auch. Hat umspannt, würde ich jetzt mal sagen, einen Zeitraum von auf jeden Fall über einem Jahr. Also springt sehr in der Zeit zwischen den Folgen auch. Und genau, also ist im Grunde genommen ist es ein Remake, aber es ist natürlich auch wieder eine neue Interpretation. Und zwar das Intelligente, was die Creators, also Haggai Levy ist der Stoffentwickler von dieser Serie gewesen. Sie machen einen Gender Swap. Und zwar ist die ursprüngliche Serie, also es geht, wie man jetzt vielleicht schon irgendwie, wie man erwartet hat, geht es darum, wie sich ein Paar trennt und auch immer mal wieder zusammenfindet und wieder auseinanderfindet und wieder zusammenfindet und auseinanderfindet. In der heutigen Version ist Jessica Chastain eine Überfliegerin, eine Karrierefrau, verdient wahnsinnig viel Geld, ist diejenige, die sehr viel reist, ist in einer sehr hohen Position bei einem globalen Unternehmen. Und Oscar Isaac spielt ihren Mann, der Akademiker ist, der ist orthodox jüdisch groß geworden, hat sich aber so ein bisschen von seiner Religion nicht entfernt, aber zumindest von der Kultur darum, hat sich so ein bisschen von seiner Familie auch entfernt, irgendwie zu Beginn der Serie. Und die haben eine Tochter. Und er ist derjenige, der eben zu Hause ist, sich um die Tochter kümmert. Und die Serie fängt jede einzelne Folge, und das finde ich mega spannend, fängt damit an, dass wir wirklich die realen Schauspieler sehen, also Oscar Isaac, Jessica Chastain, die durchs Set laufen, wo überall, weil das ja auch in der Pandemie gedreht wurde, Menschen mit Masken stehen und eben irgendwie das Set vorbereiten, die ins Set reinlaufen und dann fängt die Szene an. Und der Grund dafür ist, dass Levy gesagt hat, dass eigentlich jedem von uns solche Szenen passieren könnten. Und er will da den Bezug zu herstellen zwischen den Schauspielenden und eben den Szenen, die sich danach entwickeln zwischen den beiden. Was ich sehr smart finde, weil ich denke, gerade die Pandemie und dieser beengte Raum, der eben da auch in der Serie erzählt wird, dass sehr viele Leute sich einfach damit identifizieren können, was für krasse Szenen sich jetzt eben auch in der Pandemie in Zweierbeziehungen eben auseinander, also teilweise wahrscheinlich irgendwie vielleicht sogar genauso abgespielt haben oder sich auch abspielen können. Und genau, also wie wir alle uns eigentlich damit verbunden fühlen können. Das ist so ein bisschen seine Begründung gewesen. Genau. Habt ihr irgendwie, ihr habt das beide nicht gesehen, ne?
Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's auf der internen Watchliste schon drauf. Ich habe aktuell kein Sky-Abo, ich hol mir das immer wieder mal. Mhm. Ich buche mir wirklich das Sky-Ticket, wie ich es gerade brauche. Und ich warte noch so auf den einen Grund, mir jetzt sofort wieder ein Sky-Ticket zu holen. Und ich weiß, dass ich es mir angucken will. Also ich fand den Trailer super. Und ich habe zum ersten Mal von dem Projekt gehört, als es ein bisschen viral ging, dass Oscar Isaac und Jessica Chastain, wie sie da auf dem roten Teppich stehen und mhm. und sie so herzlich miteinander sind. Und ich dachte im Moment, oh, sind die verheiratet? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass Oscar Isaac verheiratet ist. Aber nein, das war der große Skandal, in Anführungsstrichen, über den sich dann die Boulevardpresse ausgelassen hat. Die sind so intim miteinander, weil sie eben auch, also so privat, so intim miteinander, wie sie es eben auch vor der Kamera sein müssen. Also da das durchbricht auch so ein bisschen die vierte Wand, wie das du gerade gesagt hast, mit dem Set, auf das sie drauflaufen, dass sich Leute das Maul darüber zerreißen, obwohl es ja gar keinen was angeht. Mhm. Es fand ich aber so beeindruckend dann, dass ich wirklich gedacht habe, shit, ich muss das sehen. Vor allem, weil Oscar Isaac ist so in seiner Generation einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Mhm. Also ich liebe einfach Oscar Isaac, Inside Llewyn Davis, einer meiner Lieblingsfilme der letzten 10 Jahre. Und da spielt er. Ich muss gerade überlegen, spielt er da auch nie? Nein, er spielt ja sogar in Iren. Worauf ich hinaus will, ist, dass Oscar Isaac alles spielen kann. Ich meine, der Typ ist, glaube ich, chilenischer Abstammung. Der spielt Iren, der spielt Juden, der spielt alles. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er auch nicht katholischer Herkunft, sondern tatsächlich halb jüdischer Herkunft. Aber ich habe mich immer irgendwo eingelesen, was all seine, also irisch ist er auch tatsächlich irgendwie drin. Und deswegen kann der alles spielen, auch in Poe Dameron in Star Wars. Und ich muss das sehen. Und Jessica Chastain ist auch immer fantastisch. Also das ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
Mhm, ja, sehr gut. Fabian, du hast es auch noch nicht gesehen, oder?
Ich habe das auch noch nicht gesehen. Wie du schon sagst, durch die Pandemie kennen wir das ja alle. Wir stecken irgendwie in unseren eigenen vier Wänden drin. Und manche haben da jemanden, der da mit in ihren eigenen vier Wänden drin steckt. Und das kann ja so ein Katalysator sein, dass dann sich was anstaut und dann man kann sich nicht aus dem Weg gehen so gut. Denn nicht jeder hat jetzt irgendwie einen Westflügel, in dem man mal gehen kann, um irgendwie Dampf abzulassen. Also es ist ein sehr spannendes, eine sehr spannende Ausgangslage. Und es ist so die Frage so, will ich mir das gucken, wie eine Ehe kaputt geht? Aber wenn das natürlich gut geschauspielert ist, warum nicht? Vor allem, ich habe ein Interview-Ausschnitt von Oscar Isaac gelesen. Und der hat in einem Interview gesagt, hier kämpfen zwei Menschen um ihre Liebe und lernen, ihre Vorstellungen loszulassen und sich auf eine andere Form von Liebe einzulassen. Und das klingt ja sehr viel versöhnlicher und sehr viel schöner als die Prämisse, da geht's einfach nur um ein Ehepaar, das am Ende eine Scheidung will. Hm. Insofern, ja, vielleicht gucke ich es mir auch noch mal an.
Ich bin auch sehr verhalten erstmal reingegangen, weil ich das Original eben auch kenne und ich an diesem Original gar nicht rütteln wollte. Und ich bin sehr froh, dass sie halt eine komplette Neuinterpretation und nicht eben ein Remake in dem Sinne gemacht haben. Und ich kann das verstehen, weil es ist teilweise schmerzhaft, sich anzuschauen, aber es ist teilweise auch wholesome, sich das anzuschauen. Also es gibt, und es wechselt sich wirklich manchmal innerhalb von Sekunden wechselt das. Und ich glaube, am Ende muss man es schauen, weil man halt einfach diese Dynamik nicht verpassen darf zwischen den beiden.
Ich kann schon mal verraten, eine meiner drei Serien, die wir heute besprechen, ist auch so. Also mich hat dieses Jahr nichts mehr runtergezogen und gleichzeitig war es so wholesome. Perfekt für die Pandemie.
Mhm. Ich hab gemerkt jetzt im Nachhinein, dass ich ein Thema habe bei meinen drei Serien und das ist alle drei Serien haben mit Trauer zu tun.
Oh.
Was irgendwo auch in die Pandemie reinpasst.
Oh, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, ob ich irgendwie unbewusst auch ein Thema habe. Vielleicht schon. Vielleicht habe ich eine Revelation bei Platz 1, aber aktuell noch nicht. Ich würde sagen, wir kommen zu Markus' drittem Pick. Also in Lauras drittem Pick flogen die Fetzen. In Markus' drittem Pick spritzt das Blut, sage ich mal. Was hast, wenn ich, um das schon mal vorwegzunehmen, denn du hast eine ganz bestimmte Serie, nämlich?
Also in zwei von meinen drei Picks Fritz Blut. Also ich sehe noch nicht die Gemeinsamkeit, aber vielleicht könnt ihr mir sagen, was die Gemeinsamkeit bei meinen drei Picks ist. Eigentlich ist mein dritter Pick der langweiligste Pick. Und eigentlich ist er das überhaupt nicht. Das ist der spannendste und verrückteste Pick, den man dieses Jahr hätte wählen können. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist nur, das war gleichzeitig die erfolgreichste Serie der Welt. Es ist Squid Game aus Südkorea. Es ist schon fast langweilig, weil ich weiß, wie der Hype hochgeschwappt ist auf Social Media und alle drüber geredet haben. Ich weiß gar nicht, haben wir auf Quadrataugen auch einen Podcast dazu gemacht? Da muss ich auch nicht so weit ausholen. Ach, gar nicht. Das Ding ist halt, alle haben plötzlich drüber geredet. Es war in den Trends. Es ist unfassbar. Wie ich von dieser Serie erfahren habe, okay, ich kannte den Trailer, hab den Trailer gesehen, hab gedacht, okay, kreativ, koreanisch, brutal, Battle Royale-mäßig, gesellschaftskritisch, muss ich sehen, sieht cooler aus. Und hab's wieder vergessen. Und eines Tages schreibt mich mein Bruder an, eine SMS, hier, kennst du Squid Game? Sollte ich das gucken? Und mein Bruder, der guckt sowas nicht. Der guckt nichts künstlerisch Anspruchsvolles aus Südkorea. Wenn ich ihn frage, ob er Oldboy kennt, guckt er mich komisch an. Er weiß nicht, wovon ich rede. Und dass er mich das schon fragt, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ist das Ding groß? Gucken das Leute, reden da Leute darüber? Ich dachte, ich gucke das ganz alleine und finde da niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Und dann habe ich es angefangen zu gucken, erst nach meinem Bruder. Und ich liebe diese Serie. Also sie ist halt so verrückt kreativ. Gegen Ende ein bisschen vorhersehbar vielleicht. Ich meine, muss man über die Prämisse reden? Es ist Battle Royale zusammen mit Big Brother. Es geht um viel Tod, es ist super gesellschaftskritisch, es geht um arme Menschen, die bereit sind, alles zu tun und ihr Leben zu riskieren und das Leben anderer zu riskieren, um reich zu werden.
Es geht um verschuldete Menschen.
Hochverschuldete Menschen, stimmt. Ja. Wobei ich natürlich nicht bei allen weiß, waren alle verschuldet?
Es kam mir so vor, ja.
Wahrscheinlich, ne?
Deswegen also war ja auch so
gewisse Personen definitiv nicht, aber das ist was anderes.
Aber es war halt so, das war der Grund, warum alle ja gesagt haben, wir müssen da mitspielen, wir haben keine andere Wahl.
Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall ist das ein weltweiter Hit gewesen. Deswegen will ich gar nicht so viel Zeit darauf verschwenden, jetzt über den Inhalt zu reden oder so. Die Serie war an sehr vielen Stellen auch sehr clever, schwimmt natürlich auch so ein bisschen auf der Welle von Parasite, der ja auch um die Welt gegangen ist, der auch fantastisch ist, wo man auch direkt merkt, okay, südkoreanisches Qualitätskino. Das wissen natürlich Filmliebhaber schon seit 20 Jahren, nämlich seit Old Boy, den ich ja schon erwähnt habe, dass all diese südkoreanischen Filme eben besonders kreativ gefilmt sind in der Cinematografie, finde ich super. Immer wie ein Comic-Panel sieht alles aus. Es ist immer gesellschaftskritisch, es ist unfassbar brutal. Es ist krass overacted, aber es funktioniert in dieser theaterhaften Kulisse. Und das liebe ich an Squid Game. Die Serie ist leider auf eine zweite Staffel ausgelegt, ich sag leider, weil das verhindert so ein bisschen ein rundes Ende, was die Serie zum perfekten Gesamtereignis macht und klingt so ein bisschen wie, ja, okay, Cliffhanger, komm schon, es muss weitergehen. Und das, bevor es ein Erfolg war. Dass das so kreativ ist und so cool ist, merkt man auch daran, dass der Autor dieser Serie 10 Jahre lang, glaube ich, dran geschrieben hat. Er hat 10 Jahre lang dran geschrieben, vor allem nicht dran geschrieben, sondern versucht, das Projekt zu verkaufen. Und keiner wollte es. Und ironischerweise musste er, um seine Miete bezahlen zu können, seinen Laptop, auf dem er dieses Skript geschrieben hat, auch verkaufen, sein MacBook. Damit er sich überhaupt leisten kann, diesen Film weiter zu pushen. Und dass all diese Leidenschaft jetzt sich auszahlt in einer der erfolgreichsten Serien des letzten Jahres, ist natürlich, finde ich, wunderbar. Und ihr habt es ja natürlich gesehen, oder?
Ja.
Wie fandet ihr es denn?
Ladies first.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es nur angefangen und habe es nie fertig geguckt.
Was? Aber was hat dich davon abgehalten? Also fandest du, es hat sich nicht gecatcht in der ersten Folge?
Ja, genau. Es hat mich irgendwie nicht gecatcht. Und ich glaube auch, dass das, also bei mir war es so ein bisschen, der Hype fing an, als ich gerade im Urlaub war und die Serie eben noch nicht gesehen hatte. Und dann habe ich zu viel von der Serie schon gelesen und gehört und war dann irgendwie nicht mehr. Also ich war nicht mehr so offen dafür. Und dann habe ich's angefangen und dann gab's einfach andere Sachen, die ich lieber gucken wollte. Es ist immer noch auf meiner Watchlist. Also ich werde es irgendwann auch fertig schauen, aber es hat mich nicht so gecatcht.
Ich habe noch eine Anschlussfrage. Hast du die erste Folge zu Ende geschaut?
Nee.
Das ist der Punkt. Bis zum Ende hätte ich auch gesagt, das habe ich doch alles schon gesehen. Ob es jetzt im Anime ist oder ein Battle Royale oder sonst irgendwo. Ich meine, das ist ja auch nicht mehr als Battle Royale zusammen mit einer Spielshow und Big Brother Elementen. Sollte man meinen. Aber die Serie schafft es hin und wieder, einen Turn zu kriegen, von dem du nicht denkst, dass sie ihn macht. Und das macht sie in der ersten Folge gegen Ende. Da wurde es von gut inszeniert, ich kenne aber schon alles, zu oh, das ist eine fucking clevere Idee. Und Fabian nickt auch schon, er weiß, was ich meine. Und ab dann ist es eine geile Serie. Und ab dann ist es interessant. Ab dann bist du gecatcht. Und ab dann erwischst du dich dabei, wie du selber, wie bei einer Wetten-das-Spielshow oder bei Joko und Klaas mitfieberst über Leben und Tod von anderen Menschen, bei denen es gerade um die Existenz geht. Und die Serie schafft es auch, in kürzester Zeit Sympathien zu jeder Figur aufzubauen. Und egal, wie böse und verrückt sie sich teilweise aufführt, du baust Sympathien zu ihnen auf. Und das ist halt was Besonderes tatsächlich. Aber das dauert. Das reicht. Die erste Folge catcht dich damit nicht.
Ja, sie ist ein bisschen over the top. Also ich würde das ein bisschen einschränken, was du gesagt hast. Ich habe sie auch geguckt und ich habe sie auch zu Ende geguckt. Und ich fand sie auch sehr gut. Aber mich hat dieses Overacten schon ein bisschen so befremdet teilweise. Also das ist einfach in der asiatischen Kultur verwurzelt. Du hast mir das mal erklärt, dass das an der japanischen Schauspielschule liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Korea zutrifft. Also dieses Overacten, das wird da so als das Normal angesehen. Und das, was wir in der westlichen Welt kennen, dieses, dass man vor der Kamera möglichst authentisch spielen muss, so wie man im echten Leben sich verhalten würde, das ist da anders. Deswegen, also das fand ich dann ein bisschen, musste man sich so ein bisschen drauf einstellen. Aber irgendwann geht's. Jetzt würde ich nur mal kurz fragen, Laura, hast du es auf Englisch, auf Deutsch oder im Original geguckt?
Original mit Untertiteln.
Okay, gut, krass. Weil ich habe erst angefangen, es auf Englisch zu gucken. Und die englische Synchronisation ist echt nicht gut. Also sowohl was das betrifft, was gesagt wird, als auch so die Auswahl der Sprecherinnen und Sprecher. Die fand ich nicht überzeugend. Und dann bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, es auf Deutsch zu gucken, was ich normalerweise nie mache. Und das fand ich dann, da hatte ich dann einen besseren Zugang zu der Serie. Aber ja, also mich hat die Serie auch gefesselt und ich kann den Hype nachvollziehen. Das kann ich nicht immer. Aber in diesem Fall schon.
Und ich glaube, der Hype wird der Serie jetzt auch ein bisschen zum Verhängnis. Jetzt haben es alle gesehen, alle fanden es toll, alle hatten es auf IMDb bewertet. Dann kam das Ende und jetzt so, ja, ist es denn wirklich so gut? Und mit dem Ende verstehe ich es auch, aber ich möchte diese Diskussion kurz beenden mit einem echten viralen Hit, nämlich der große Basketballer LeBron James wurde dabei gefilmt, wie er sich mit dem Teamkollegen unterhält nach einem Spiel. Und dann haben die zwei über Squid Game geredet, ne? Und so, und LeBron James meinte, ja, super cool, tolle Serie, nur das Ende fand ich blöd. Und diesen Clip, der ging dann um die Welt. Und ein Reporter hat den, ich weiß halt leider den Namen gerade nicht auswendig, von dem Autoren der Serie, hat ihm das gesagt. Kennen Sie den Clip mit LeBron James und was er gesagt hat? Und er meinte so, ja, aber haben Sie Space Jam 2 gesehen? Das ist der ultimative Diss. Oh. Also so gut. Ja. Und ich finde, das passt auch zu diesem Autoren, weil die Serie oft sehr clever und scharfzüngig ist. Sie hat halt dieses asiatische Overacting, aber für mich definitiv, wenn ich ganz ehrlich bin, ein großes Highlight, das ich dieses Jahr hatte. Ich habe sehr mitgefiebert, fühlte mich sehr ertappt, wenn es um die gesellschaftlichen Themen geht. Ich habe sehr oft einen sehr murmeligen Magen dabei gehabt. Die Leute mit ihren Geldproblemen zu sehen, war unfassbar unangenehm. Also, das hat richtig wehgetan. Ja.
Wir sitzen übrigens an einem Video über Squid Game nach dem Vorbild Expert Reacts und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Folgt am besten unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac, um das nicht zu verpassen. Ja, von der einen Hype-Serie zur nächsten, denn mein Platz 3 ist Arcane. Und genauso wie bei Squid Game habe ich auch bei Arcane die Serie nicht von Anfang an geguckt, als der Hype so quasi losging, sondern ich habe die erst gesehen, als der Hype schon im vollen Gange war. Also alle haben irgendwie gesagt, du ja auch, Marco, beste Serie, bla, also beste Videospiel-Adaptionen und so. Und aber da kommen wir gleich zu. Also vielleicht erstmal kurz, worum geht's denn überhaupt? Also die Netflix-Serie spielt in einem geteilten Stadtstaat namens Piltover, in der die weißen Kinder, jetzt, ich spreche sie immer falsch aus, wie oder Vi, ich weiß es gerade nicht,
Vi.
In der die weißen Kinder Vi und Powder ums Überleben kämpfen. Und Videospieladaption, ich habe schon gesagt, Das ist, spielt in der Welt von League of Legends. Das Runeterra heißt das. Und ich selber habe das Videospiel Vorbild League of Legends nicht gezockt, sondern den Konkurrenten Dota 2. Aber trotzdem habe ich mich sofort zurechtgefunden. Und das ist etwas, was ja wirklich die Serie sehr gut macht. Es hat eine sehr tiefe Lore, aber die ist nicht Voraussetzung, um die Serie zu genießen zu können. Also sie wirft dich in eine Welt hinein, die gut ausgearbeitet ist, aber du bist nicht überfordert oder du brauchst kein großes Hintergrundwissen. Also der Einstieg ist sehr einfach in diese Serie. Und sie ist einfach, also wirklich richtig, richtig fantastisch, wenn es um die Figuren geht. Die Figurenkonstellationen sind wirklich richtig gut. Ich habe es mit den Waisenkindern schon angesprochen, aber dann später wird die Serie, sag ich mal in Anführungszeichen, auch noch sehr viel größer. Es kommen sehr viele mehr Figuren hinzu. Und ich war an jeder Figur interessiert, was ja wirklich richtig gut ist. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, deswegen ist die auch nur auf, in Anführungszeichen nur, auf Platz 3, war nämlich leider das Worldbuilding. Das ist jetzt sehr, sehr nitpicky, aber für mich ist das sehr wichtig bei einer Fantasy-Serie, dass das Worldbuilding passt. Und ich habe nicht ganz geschnallt, wie das jetzt mit diesem geteilten Stadtstaat, wie das funktioniert. Also sind das benachbarte Städte, weil manchmal wird es inszeniert wie benachbarte Städte, die von einer Brücke getrennt sind. Manchmal wird es inszeniert wie eine Oberstadt und eine Unterstadt, also dass die übereinander liegen und quasi die, also ja, sehr also, on the nose, ja?
Wenn ich den Lore richtig verstanden habe, ist es so, dass sie zum Zeitpunkt der Serie eine Stadt sind, aber die Unterstadt möchte gerne eine eigene Stadt sein.
Und ja, es ist
in der Lore, Zeitpunkt des Spiels ist es getrennt.
Ja, genau. Also in der Lore ist es auch so, es hat wohl irgendwie eine Katastrophe gegeben, eine Überschwemmung oder irgendwie sowas. Und deswegen hat die Unterstadt da auch mit zu kämpfen und die Oberstadt nicht, weil die aufeinander sitzen. Aber ich war da immer ein bisschen, ich hab so dieses Konzept nicht ganz verstanden. Also da hätten sie mir irgendwie ein bisschen besser ausarbeiten müssen, auch so, wie funktioniert das mit der Unterstadt, also wovon leben die überhaupt und so, und sind die abhängig von der Oberstadt oder umgekehrt, das fand ich nicht ganz so cool, ist aber, also wie gesagt, also sehr nitpicky und das ist auch, glaube ich, nur so mein Problem. Die erste Folge fand ich, also so wirklich gehuckt hat mich die Serie übrigens auch erst nach der dritten Folge. In der dritten Folge gibt es ein Twist, ja, es ist ein Twist. Es ist eigentlich kein Twist, es ist eine dramatische Entwicklung. Und danach ist nichts mehr wie vorher. Und erst dann war ich so gehuckt. Wie ist es denn bei euch? Also, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen im Vorfeld. Laura, ob du die geguckt hast, weiß ich nicht. Hast du die geguckt?
Nee, es ist ja auch eine Zeichentrick-Anime-Serie, in dem Spiel habe ich nicht gesehen.
Es ist keine Anime-Serie, es ist eine Animationsserie.
Deshalb habe ich ein Slash dazwischen. Das ist eine, was ist das, eine Animationsserie? Ja, ich bin ich immer raus, ne? Also ich versuch's immer mal wieder und ich scheitere jedes Mal wieder kläglich, weil ich mich einfach kein Interesse aufbauen kann für gezeichnete Charaktere, weil mir da einfach der Bezug fehlt.
Okay, dann so be it.
Aber ja? ich hab eine Assoziation, das hört sich nämlich für mich so an, wenn du mir von der Serie erzählst, als wäre das die ausführliche Version von dieser Spüli-Werbung mit Villa Riba und Villa Barro. Erinnert ihr euch da dran?
Nein,
mit der oberen Stadt und der unteren Stadt. Und die eine Stadt benutzt das richtige Spülmittel und die andere nicht.
Ah ja, doch, jetzt kommt. Ja,
das
jetzt
ist meine Assoziation dazu.
Stimmt, sorry. Die einen sind super glücklich, weil ihre Pfannen glänzen und die anderen sind super traurig. Ja. Ja, genau so ist das.
Du so hast ist es, richtig okay, erfasst. Alles klar.
Alles klar, genau. Da müssten wir mal ein Video drüber machen. Nee, aber Marco, du hast die Serie ja geguckt.
Ich liebe sie. Ja. Also es ist wirklich, ich war ja Teil der Hype-Maschinerie und ich habe mich wirklich schweren Herzens entscheiden müssen zwischen Squid Game und Arcane. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass du Arcane als dritten Platz nimmst, dann hätte ich vielleicht Arcane genommen, nicht Squid Game. Aber so bin ich froh, dass wir eine etwas diverse Liste haben mit ganz verschiedenen Tipps. Ich war ja Teil der Hype-Maschinerie. Ich durfte den ersten Akt, das waren die ersten drei Folgen, schon früher sehen, und zwar deutlich früher. Und unter einem ganz krassen Embargo. Also das Embargo lief wirklich erst aus an dem Tag, wo die Serie rauskam. Erst dann durfte ich überhaupt sagen, dass ich sie schon gesehen habe und wie gut sie ist. Und das ist, also so ein starkes Embargo ist meistens ein Zeichen dafür, dass etwas nicht gut ist. Also selbst bei Kinofilmen, die super geheim sind, ist es nicht üblich, dass du erst an dem Tag, wo das Ding rauskommt, überhaupt was dazu sagen darfst. Das passiert nur bei Sachen, wo jeder weiß, dass es blöd ist. Bei Til Schweiger-Filmen zum Beispiel, das weiß Til Schweiger dann selber. Und hier war es auch so, und es hat mich verrückt gemacht. Ich habe tagelang gewusst, fuck, Arcane ist fantastisch. Ich muss das der Welt sagen. Dass Arcane so erfolgreich wird, hätte ich nicht gedacht. Also es ist unfassbar erfolgreich gewesen. Ist auf
IMDb. Sorry, also Arcane hat tatsächlich den Rekord als Netflix-Serie mit den bisher höchsten Einschaltquoten innerhalb einer Woche nach ihrer Premiere aufgestellt. Nice. Und in 52 Ländern den ersten Platz der Netflix Top 10 Charts belegt.
Ist auch nicht zuletzt dank der Fans, weil das Originalspiel League of Legends ist halt unfassbar riesig. Das macht man sich keine Vorstellung. Die nehmen damit jedes Jahr mehrere hundert Millionen ein oder pro Quartal. Ich weiß es schon gar nicht mal. Es ist super erfolgreich seit 10 Jahren. Aber ich bin kein League of Legends Spieler. Ich hatte dazu gar keine Verbindung. Ich habe auch Dota gespielt, aber Dota 1. Also das war wirklich, das ist über 10 Jahre her. und das ist ja, und daraus ist dann League of Legends ja auch irgendwie entstanden. Und deswegen war für mich League of Legends schon immer der Feind. Kack drauf. Und dann gucke ich mir halt die Serie mal an. Und dann habe ich sie gesehen und dachte ich so, okay, das ist eine der bestaussehendsten Animationsserien, Schrägstrich, Animationen, Schrägstrich, überhaupt Serien, die ich je gesehen habe. Also auch für Filme wäre diese Animation fantastisch. Sieht unfassbar aus. Ich hab sofort Laura empfohlen, aber ich wusste ja, Laura mag ja keine Animation. Und das kam dann auch als Feedback von ihr zurück. Sobald es ging, habe ich die Leute dann dafür gehypt, habe ja auch ein Video dazu gemacht. Du hast ein Video dazu gemacht, Fabian. Zu Arcane ist eigentlich schon alles gesagt. Das ist eine unfassbare Serie, wie sie inszeniert ist. Für mich Fantasy par excellence. Tatsächlich auch, weil ich finde das Worldbuilding super. Weil sie eben nicht dir alles auftischen, weil sie nicht über eine Karte fliegen müssen. Du musst bei fast allem, weißt du, wenn du einen Fantasy-Roman aufschlägst, das erste, was du siehst, ist eine Weltkarte, damit du dich irgendwie zurechtfindest. Und sowas hat halt Arcane gar nicht nötig und hat mir eine Welt schmackhaft gemacht, die mir völlig Wumpe war. Ich habe nie verstanden, warum diese Runeterra-Welt, warum da jede Stadt irgendwie komplett anders ist, jedes Königreich. Weißt du, die einen sind steampunkig, die anderen sind Elfen im Wald. Das funktioniert vielleicht bei Magic the Gathering, aber da bauen sie auch verschiedene Dimensionen auf. Turns out in Runeterra auch irgendwie, aber
ja, bei Runeterra ist es so, es gibt da den Zwiespalt zwischen Magie und Technik. Mm. Und in jedem Volk oder in jedem Land ist das so anders ausgeprägt. Es gibt die komplett auf Magie setzen und dann gibt's wieder die komplett auf Technik setzen und dann gibt's die so ein bisschen in der Mitte liegen. Deswegen ist das so von Land zu Land komplett unterschiedlich. Ja, du hast es schon angesprochen, die Welt Runeterra, die gibt's natürlich trotzdem. Also es gibt natürlich trotzdem eine animierte Karte auch. Hat Riot Games auch. Ich weiß nicht, ob sie es für die, ich glaube nicht, dass sie es für
gab's
die Serie
bestimmt
gemacht
vorher
haben.
Schon.
Es gab es bestimmt vorher schon.
Es gibt ja mehrere Spiele mittlerweile dazu, ne?
Ja. Und sie wollen das Ganze auch, also Riot Games, vielleicht noch mal kurz für den Hintergrund, das ist auch einer der Gründe, warum die Serie so gut ist. Das ist keine Auftragsarbeit. Also das hat, das ist nicht irgendwie ausgelagert worden, sondern das ist quasi in-house produziert worden. Also derjenige, der Serienschöpfer ist einer von Riot Games, von dem Spielekonzern. Und sie haben, der Look, den haben sie sich von einer Firma geholt, die auch schon vorher mit ihnen für ihre Musikvideos zum Beispiel zusammengearbeitet hat.
Und ist Deutscher übrigens. Ich komme jetzt nur nicht auf den Namen gerade, obwohl ich mal auf Twitter mit ihm geschrieben habe, aber ich komme gar nicht drauf. Unfassbar, dieses Projekt. Und ja, diese Musikvideos sind sehr oft geklickt im Internet. Also die sind Jahre alt teilweise und haben aber Millionen Klicks. Teilweise, eins davon ist sogar K-Pop. Also sie haben ganz verrückte, virale Marketing-Animationsfilmchen gemacht, jahrelang, und mit genau dem Team diese Serie aufgebaut. Und das Coole auch an dieser Serie ist, die haben 6 Jahre lang dran gearbeitet, von der ersten Idee bis zur Vollendung. Und das merkst du einfach, wie viel Zeit in jeden einzelnen Frame bei dieser Serie reingeflossen ist. Der Punkt wird nur sein, es ist auf eine Fortsetzung ausgelegt, es wird eine zweite Staffel auch kommen. Die Frage ist nur, wann, weil weitere 6 Jahre wird keiner aushalten. Sie haben auch selber gesagt, das wird keine weiteren 6 Jahre dauern, aber sie kündigen es auch nicht für nächstes Jahr an, weil das wäre wahrscheinlich utopisch.
Also nicht mehr in diesem Jahr und auch, du sagst auch nicht 2023?
Ich glaube nicht. Oh, krass. Also nicht, wenn sie 6 Jahre für die erste Staffel gebraucht haben.
Sie
mein Tipp wäre,
auch deswegen 6 Jahre für die erste Staffel gebraucht, das muss man auch dazu sagen, weil die Oberen von Riot Games nicht überzeugt waren. Das war so ein Herzensprojekt von diesem einen Typen, dessen Namen uns nicht einfällt. Vielleicht kannst du mal parallel googeln. Und der hat das vorgeschlagen und Riot Games war eher skeptisch, weil klar, weil wir sind eine Videospielschmiede, was sollen wir jetzt hier mit einer Serie machen? Aber mach mal ruhig. Und der hat dann so nach und nach, der hat mal hier ein Tausender, in Anführungszeichen, abgezwackt und einem Künstler gegeben, hier mach mal ein Konzept. Art, Concept Art und das so nach und nach vorgelegt. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass dann irgendwann die die Oberen überzeugt waren und gesagt haben, okay, coole Sache, do it. Aber das war der Grund, warum das so lange gedauert hat.
Ja, ich muss mich auch korrigieren, ich bin geistig ja immer noch bei 2021. Also ich bin der Meinung, dass es 2022 nicht kommt. Nee. Aber selbst wenn 2023 kommt, dann würde ich tippen Ende des Jahres frühestens. Also wirklich im Herbst. Also viel früher wird es, glaube ich, nicht sein, wenn wir einfach davon ausgehen, dass wieder neun Folgen sind. Um es noch einmal neutraler auszudrücken, das ist die mit am besten bewertete Serie der Welt. Ich glaube, darüber gibt es nicht viel oder gar nichts. Ich weiß es gerade nicht. Also mit 9,4 hatte sie teilweise auf IMDb als Gesamtserie. Das ist genauso viel wie Breaking Bad, glaube ich.
Das ist schon ein bisschen, naja, okay, ein bisschen krass, aber
ja, aber das ist ja nur eine Wertung. Ich habe ja auch gesagt, die Spielefans neigen auch dazu, viel höher zu bewerten. Ich verstehe aber die hohe Wertung, weil es für mich wirklich eine perfekt gemachte Serie ist, die irgendwo über 9,4 auch verdient hat. Ob es jetzt auf der gleichen Stufe ist wie Breaking Bad, will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Aber das ist schon der Animationshimmel gerade, diese Serie.
Und sie endet auf einem, also mit einem Knall, wortwörtlich. Und wir sind alle hochgespannt darauf, wie es weitergeht. Aber wir müssen uns eben, wie du gesagt hast, leider noch ein bisschen gedulden. Gut, dann kommen wir doch einfach zu unserem Platz 2. Marco, magst du diesmal erzählen, was bei dir auf dem Platz gelandet ist?
Das wäre beinahe auch auf Platz 1 gelandet. Ein großer Struggle für mich. Es ist aber die Serie, von der ich vorhin geredet habe. Sie ist, also nichts hat mich dieses Jahr so runtergezogen wie diese Serie. Und gleichzeitig auch wieder aufgebaut und das gute Menschen glauben lassen. Es ist die Serie Made auf Netflix. War auch zusammen mit einer deiner Lieblingsserien in der Liste der 4 besten Serien auf Netflix überhaupt von Hideo Kojima, dem Videospiel-Guru, der auch Metal Gear Solid gemacht hat und Death Stranding. Er ist auch ein bisschen biased, weil eine seiner Darstellerinnen spielt hier die Hauptrolle, nämlich Margaret Qualley, wenn ich jetzt den Namen richtig sage. Die hat in Death Stranding eine Nebenrolle gespielt und ist hier die Hauptrolle. Und sie macht das so fantastisch, dass ich mich ärgere, dass sie keinen Emmy dafür gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wer den Emmy dieses Jahr Gab's schon einen Emmy? Also für 2021 war es Emmy oder Golden Globes? Nee, es waren Golden Globes.
Golden Globes gab's
sie hat keinen Golden Globe gewonnen. Und ich glaube, sie war auch nicht nominiert. Und ich verstehe das beim besten Willen nicht. Ich kannte die von anderen Filmen, nämlich von Nice Guys. The Nice Guys, den finde ich fantastisch, von Shane Black, der spielt so eine kleine Nebenrolle. Ihr kennt sie alle von Once Upon a Time in Hollywood. Das ist die Frau, die mit Brad Pitt im Auto sitzt und ihn zu Charles Manson führt. Und ihre Mutter kennt jeder von uns, das ist Andy McDowell, die aus Täglich grüßt das Murmeltier und überhaupt Anfang der 90er Jahre eines der großen Love Interests in Hollywood war, also im Film. Und Margot Qualley spielt auch in dieser Serie ihre Mutter und macht auch eine fantastische Darbietung. Auch hätte locker für beste Nebendarstellerin Nominierung verdient. Gibt's bestimmt auch irgendwo, aber leider nicht bei den Golden Globes, soweit ich weiß. In Made geht's darum, es geht um eine Frau, die wegen häuslicher Gewalt ihren Mann verlässt mit ihrem Kind. Also nicht ihren Mann, sondern ihren Freund. Die sind, glaube ich, nicht verheiratet. Und dann sich natürlich in einer sehr prekären Situation befindet, weil sie hat kein Geld, sie hat keinen Ort, wo sie hin kann. Ihre Mutter ist auch psychisch nicht stabil und lebt in keinen geordneten Verhältnissen. Und sie steht quasi nur da mit einem Auto und einem Baby oder einem Kleinkind. Ich glaube, das Kind ist 2 Jahre alt. Und das ist halt eine prekäre Situation. Und deswegen fängt sie an zu putzen für Geld. Und das beruht auf einem Buch, Made. Also, und das ist eine Autobiografie von der Autorin. Das heißt, Ich habe nicht verifizieren können, wie viel davon jetzt echt ist. Aber es basiert auf einer echten Geschichte. Aber selbst wenn es nicht so wäre, es fühlt sich alles so echt an. Also wenn ihr mal wirklich so den kompletten Hammer des Amerika, also wenn ihr schon mal in Amerika wart, ist es eine sehr unsolidarische Gesellschaft, finde ich. Also wenn du da sozial abfällst, dann hast du ein riesiges Problem. Und eine Schuldenlawine auf dich zukommen. Und du kommst ja auch schwer wieder raus. Du arbeitest für wenige Dollar, musst mehrere Jobs gleichzeitig machen. Und das hat alles diese Serie. Und ich meine, da geht's ja auch nicht nur um Amerika. Da gibt's genauso, also gerade was die häusliche Gewalt angeht, gerade was deine Behördenwahnsinn angeht und wie du wieder auf eigenen Füßen landen kannst. Das betrifft Deutschland genauso. Das betrifft jedes Land der Welt. Wahrscheinlich erst recht Frauen. Und das war so unfassbar unangenehm, das zu gucken. Aber gleichzeitig, ja, es war auch schön. Und viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich kann nur sagen, guckt euch das an. Das ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die hauptsächlich, weil gerade wie eine Achterbahn fährt ja von oben nur runter und nimmt diese Geschwindigkeit mit. Und dann geht's ab und zu wieder ein bisschen hoch und dann wieder mehr runter, um wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Und genau so ist diese Serie. Es zieht dich runter. Und immer wenn du denkst, oh, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt kann's mal gut sein, und dann ist es wieder schlecht. Und selbst wenn es mal gut ist, fragst du dich, ist das jetzt gut, dass es so gut ist? Sie hat's ja gerade nicht selber geschafft. Gerade ist Kommissar Zufall, schenkt ihr Hilfe? Ist das der Weg aus sozialen Missständen? Oh nee, es ist doch nicht der Weg, weil auch das ist beruht auf Gefälligkeiten, die andere Menschen wollen. Und das tut unfassbar weh. Und ich bin mir sicher, dass Laura die Serie lieben würde, aber ich glaube, sie hat sie nicht gesehen, oder?
Ich habe sie gesehen.
Ah, okay. Wie fandst du sie?
Ich fand sie auch mega gut. Und ich glaube, genau das, was du eben gerade gesagt hast, fand ich so wahnsinnig toll, dass es halt diese Auf und Ups gibt und dass diese Serie wahnsinnig gut mit diesen Erwartungen spielt, ne? Also, dass du, selbst wenn was Gutes passiert, dass du irgendwo immer dieses Bauchgefühl hast, irgendwie stimmt hier noch was nicht und irgendwie ist es noch nicht, das ist noch nicht das Ende. Und ich stimme dir auch zu, ich finde die Schauspieler und Schauspielerinnen in dieser Serie sehr, sehr, sehr stark. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Nick Robinson erwähnen, der eben den Freund von ihr spielt.
Ja.
Den kennt man aus Love, Simon, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme, die auf Netflix so sind.
Ach, der war das.
Mhm.
Deswegen kam er mir so bekannt vor.
Und der ist auch unglaublich stark in dieser Rolle, weil es eben genau damit spielt, dass man nicht so ganz genau, man weiß oft nicht so ganz genau, ist es jetzt, also es geht ja auch irgendwie darum, irgendwie um Schuld und wie viel, und es geht um Vergebung und wann kann man vergeben und was kann man vergeben, und ihn in dieser Rolle zu besetzen, ist, finde ich, sehr smart gewesen, weil er ist halt einfach erstmal so ein grundsympathischer Typ und du willst ihm gerne vergeben, aber gleichzeitig weißt du auch, dass es da einfach noch Arbeit zu tun gibt für ihn. Und solange er nicht bereit ist, die Arbeit zu leisten, ist es sowieso keine Diskussion. Und dann geht's ja auch noch darum, ist sie in dieser Pflicht, ihm irgendwas zu vergeben? Ich würde sagen, nein. Weil sie ist ihr eigener Mensch, ne? Sie kann am Ende irgendwie tun und lassen, was sie will. Und diese Entwicklung zu sehen über 10 Folgen ist teilweise schmerzhaft und teilweise sehr leichtfüßig und sehr lustig auch. Also es gibt wirklich, wirklich sehr leichte Momente, und die machen einem das dann umso schöner, irgendwie diese Reise von ihr mitzugehen.
Ja. Fabian, hast du es gesehen?
Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass sie so besonders gut sein soll. Du hast es schon angesprochen, die hat 3 Golden Globe Nominierungen bekommen.
Für?
Das ist jetzt, Moment.
Weil ich mich hier dann vielleicht um Hals und Kragen geredet habe, weil wenn die Darstellerin Nominierungen gekriegt haben, nehme ich alles zurück.
Also, sie war nominiert für die beste Miniserie. Beste Schauspielerin, Margaret Qualley tatsächlich, und beste Nebendarstellerin.
Aber bei den Emmys nicht, weil die Emmys, die waren nämlich auch schon, und da sind sie nicht nominiert gewesen. Also sie waren für die Golden Globes nominiert, und bei den meisten Awards haben sie gegen eine andere Serie verloren, über die wir auch noch sprechen werden.
Ich ahne welche. Also ich bin der Meinung, dass es trotzdem, also ich habe diese andere Serie nämlich nicht gesehen, aber Margot Qualley, also wenn du dafür nicht einen Award kriegst, dann weiß ich nicht wofür. Weißt du, wenn das Meryl Streep gewesen wäre in der Rolle, hätte sie einen Award gekriegt. Das ist manchmal, fühlt sich das immer irgendwie falsch an. Weißt du, was ich meine?
Es kommt halt immer drauf an, gegen wen du so antrittst in einem Jahr, ne?
Ja, aber meistens gegen Meryl Streep.
Ja, stimmt. Gegen Meryl Streep oder gegen eine andere Kandidatin, von der wir eventuell später noch sprechen.
Ja, das stimmt. Stimmt, die wird auch sehr, sehr, sehr oft nominiert. Okay, ich sehe schon, wir sind auf der gleichen Seite. Fabian, ich bin mir sicher, die Serie wird dir gefallen.
Alles klar.
Also, lass dich nicht davon abschrecken, dass sie dich auch runterzieht.
Ja, Mensch, ich das sieht man dann später bei meinem Platz 1, dass das ja mich nicht unbedingt abschreckt. Aber egal. Laura, was ist denn dein Platz 2? Kommen wir doch erstmal dazu.
Mein Platz 2 ist, glaube ich, eine der ersten Serien, die ich letztes Jahr, wir sind ja schon im nächsten Jahr, die ich letztes Jahr gesehen habe, komplett. Und ich habe sie über das Jahr hinweg 3-mal gesehen. Und dementsprechend war klar, dass sie in meiner besten Liste landen muss. Es ist auch eine Miniserie. Und es ist tatsächlich eine MCU-Serie. Wer hätte das gedacht, dass eine MCU-Serie es in meine besten Liste schafft. Und zwar rede ich von WandaVision. WandaVision ist für mich eine so unglaublich tolle Charakterstudie darüber, wie man mit Trauer umgeht. Und sie ist unglaublich psychologisch und das fand ich so toll an dieser Serie. Ich würde jetzt jedem, der die Serie schon gesehen hat, empfehlen, ein Video von Cinema Therapy auf YouTube dazu zu schauen über die Serie, wo sie mit einer Psychologin über maladaptive Tagträume reden. Und das ist ja eben genau das eigentlich quasi, was in dieser Serie passiert. Wir erleben, was passiert, wenn eine Superheldin ihr ganzes Trauma nicht mehr bewältigen kann alleine, auch keine Hilfestellung bekommt, ne? Also weil, soweit ich weiß, und vielleicht wäre das irgendwie mal die nächste Serie, die sie machen sollten, so ein hausinterner Psychologe für die Avengers, wäre, glaube ich, nicht so falsch. Und was dann passiert, wenn dann eben so eine Superheldin, die solche Kräfte hat, mit ihrem Trauma nicht mehr umgehen kann und wie das Leben von anderen eben dann eben automatisch mitbetrifft, indem sie alle in eben einen solchen Tagtraum mit reinzieht und leider auch alle an ihrem Schmerz teilhaben müssen. Genau, also so viel dazu und ich glaube, dass der prägendste Satz der ganzen Serie fand ich tatsächlich eine Aussage von Vision. Was ist denn eigentlich Trauer? Es ist doch nichts anderes als die andauernde Liebe. Und das hat mich so gekickt einfach. Also ich muss sagen, ich habe bei selten, vielleicht bei This Is Us, habe ich so viel geweint wie bei WandaVision. Mich hat die Serie unglaublich mitgenommen. Mich nimmt sie jedes Mal, wenn ich sie schaue, nimmt sie mich wieder mit. Und also es ist einfach so dramatisch, das anzuschauen. Und das aber alles eben in diesem Superhelden-Universum, das muss man der Serie erstmal nachmachen.
In welchen Beziehung stehst du denn zu der Figur Wanda? Weil, also um das mal vorwegzunehmen, ich habe die Serie nicht geguckt und ich glaube, ich werde sie auch nicht gucken, weil ich einfach, weiß ich, mit der Figur nicht so viel anfangen kann. Also ihr erster Auftritt ist ja in Avengers Age of Ultron, habe ich nicht gesehen. Und danach in Civil War habe ich auch nicht gesehen. Insofern kam die Figur für mich ein bisschen aus dem Nichts in Infinity War. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so interessiert an dieser Figur. Wie war das denn bei dir, Laura?
Ich fand die Figur tatsächlich von Anfang an unglaublich spannend, weil sie so eine leise Stärke hat. Also sie ist keine von denen, die ganz vorne steht. Und trotzdem weißt du, dass da mehr dahinter stecken muss. Und du verstehst auch dieser Schmerz, der immer wieder durchkommt, ne? Also sie hat ihre Eltern verloren. Dann hat sie ihren Bruder verloren direkt irgendwie in Age of Ultron. Dann diese Beziehung zu Vision, die sie so langsam aufbaut. Dann diese Dramatik da drin, dass Vision eigentlich eine Figur ist, die von demjenigen entwickelt wurde, der auch die Waffen entwickelt hat, mit dem ihre Eltern gestorben sind. Also da sind so viele Schichten drin, die es bei anderen MCU-Figuren gar nicht so gibt. Und ich fand es immer sehr bedauerlich, dass eben diese ganzen Schichten irgendwie bisher in den Filmen immer nur so als also es war so eine Side-Story, das hat man irgendwie, da gab es so 2-3 Szenen mal dazu. Und ich muss auch sagen, die Chemie zwischen Paul Bettany und Elizabeth Olsen ist so unglaublich greifbar, dass wenn du dann zum Beispiel war das in Infinity War? Ich glaube, wenn du da ein bisschen mehr über die beiden dann eben erfährst, dass du so, Ja, also dass du irgendwie die ganze Zeit denkst, okay, ich möchte mehr mit den beiden sehen. Ich möchte einfach mehr über die beiden auch verstehen, weil das eben so eine besondere Geschichte ist, die, finde ich, heraussticht unter diesen ganzen anderen sehr klassischen Superhelden-Story-Arcs. Und man darf auch nicht, und sie ist natürlich auch mega spannend, weil in ihr lauert halt einfach auch eine Antagonistin. Und ich meine, ja, sieht man ja schon irgendwie da drin, dass normalerweise ich immer Loki als meinen Lieblingshelden bezeichne. Ich mag halt einfach diese komplexen Charaktere, ne? Also da, wo die Antagonisten irgendwie nochmal unter der Oberfläche brodeln und du nie so ganz genau weißt, okay, wann bricht es eigentlich raus? Wann schlägt es um? Mhm. Wann sind wir uns, also wir können uns hier nicht sicher sein.
Ja. Das Markus, ist auf jeden Fall das Spannendere in Wanda.
Ja, Marco, was denkst du denn?
Ich finde die ersten Folgen alle fantastisch. Also so, super spannend, kreativ, witzig, hat mich immer abgeholt. Und ab dem Moment, wo das tolle Lied über Agnes kommt, das fantastisch ist. Und das Ding ist halt, alles, was danach kommt, fand ich nicht mehr so cool. Das sind die letzten zwei Folgen. Warum? Die vorletzte Folge entmystifiziert für mich einen der stärkeren Momente in Age of Ultron, der eh nicht so ein toller Film ist. Aber der Monolog von Aaron Taylor-Johnson, also ihrem Bruder, ihrem Filmbruder Quicksilver, über das, was passiert ist mit der Stark-Rakete oder der Stark-Bombe, fand ich cooler. Die langsame Kamerafahrt, und er redet einfach nur darüber, das hat mir mehr einen Schaudern über den Rücken gejagt, als so, wie es inszeniert war. Das ist halt eine Geschmackssache. Und das Zweite ist, ich finde, du hast absolut recht, das Geile an der Serie ist, es ist über Trauerbewältigung. Und was mich so ärgert am Ende der Serie ist, dass es doch nicht, also dass es in dieses alte MCU-Problem reinfällt. Ja, tot, aber nicht wirklich tot. Und das ist so, weißt du, bei einer Serie, wo es wirklich um Trauerbewältigung geht, bis dahin hat's mich gecatcht und gefesselt. Und dann dieses offensichtliche MCU-Tür aufmachen. Ja, tot heißt ja nicht unbedingt tot. Und Leben ist ja manchmal nur eine Definition. Und es gibt ja immer Hoffnung und sowas. Oder was auch immer. Und das ist wirklich so, fickt euch, habe ich mir da gedacht. Ihr macht mir gerade die ganze Serie kaputt. Das war fantastisch bis dahin. Und dann haben sie es in zwei Folgen abgebaut. Und das ärgert mich so. Dass mehr Hoffnung gibt es, Doctor Strange 2 wird darauf aufbauen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht kriegen sie da den Turnaround.
Mm. Da wollte ich auch gerade ansprechen, ne? Also diese Szene im Teaser von Doctor Strange 2, wo sie da eben auch direkt irgendwie einsteigt mit irgendwie, ich habe super vielen Menschen wehgetan. Und eigentlich auch erwartet, dass er jetzt darüber sprechen will. Und er aber scheinbar dann noch andere Sachen vorhat mit ihr. Aber ich fand, ja, also ich gebe dir auf eine gewisse Art und Weise recht, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass sie Vision insgesamt jetzt schon dreimal sterben lassen haben, ne?
Ja, das macht's ja noch schlimmer. Das ist ja das Ding, was ich meine. Das ist ja also der Tod von Vision in Infinity War. Weißt du, ich habe eh schon, was mir an Infinity War aufregt, ist, dass ich wusste, dass keiner von denen tot ist. Und dann ist nicht mal Vision tot. Nicht mal der. Ich dachte wenigstens der, egal wie sie in der Zeit rumdrehen und was sie dann noch mal schnippen, wenigstens Vision ist tot. Und dann kommt WandaVision. Und dann hat's WandaVision geschafft, mir das wieder schmackhaft zu machen, wie sie es gemacht haben. Und dann kommen sie wieder mit der Nummer um die Ecke. Ich habe wirklich gedacht, ich schmeiß gleich die Fernbedienung aus dem Fenster. So, dieses Inkonsequenz vom MCU, das macht mich so fertig, weil das hindert für mich eine richtig fantastisch gestartete Serie daran, wirklich fantastisch zu bleiben. Aber das ist Geschmacks. Vielleicht retten sie es noch.
Ich muss sagen, also mich hat das am Ende dann nicht so gestört, weil ich trotzdem in dieser Abschiedsszene, in dieser Trauer so gefesselt war. Weil es ja auch eine bewusste Entscheidung dann eben von ihr war, ne? Also sie muss loslassen, ne, am Ende.
Ich weiß, was du meinst. Und ich habe mich an der Stelle nur aufgeregt, weil ich war schon rausgerissen. Ich war schon in, er ist ja nicht wirklich. Also, das ist ja, da war es ja schon klar. Und das ärgert mich immer noch. Also, wenn ich nur drüber nachdenke, ärgert es mich. Mhm. Aber okay, gut. Vertane Chance für mich, aber weißt du, wir kommen aus dem gleichen Hintergrund. Diese Trauerbewältigung, die Serie zeigt und wie sie zeigt und wie sie das macht, ist fantastisch. Und deswegen Trauer. Ich will auch Trauer. Ich will auch, dass Leute traurig sein dürfen.
Ja.
Naja.
Naja, ja, also wie gesagt, ich auf eine gewisse Art und Weise stimme ich dir dazu. Auf eine andere Art und Weise ist es für mich tatsächlich möglich, die Serie ohne das irgendwie nochmal zu betrachten, weil das ist halt genau dieses MCU-Ding, ne? Also ich schaffe es tatsächlich, mir die Sachen rauszupicken, die ich feiere, und dann da zu cutten, wo ich ihn cutten möchte.
Ja, dann ist man ein guter Marvel-Fan. Da machst du alles richtig. Du machst es dann besser als ich. Fabian, wie war's denn bei dir? Was ist deine zweite Serie?
Ich versuche schon die ganze Zeit eine Überleitung hinzubekommen, aber mein Gehirn mag nicht.
Jetzt habe ich eine schlechte Überleitung gemacht, das muss reichen.
Genau, einfach, also mein zweiter Platz ist Shadow and Bone. Und die Netflix-Serie, die hat mich total überrascht, also die kam total aus dem Nichts für mich. Die basiert auf zwei Buchreihen des Grishaverse, der amerikanischen Autorin Leigh Bardugo. Und die Geschichte spielt in einer vom Krieg zerrissenen Welt. Darin gibt es die Schattenflur, eine gewaltige dunkle Wolkenwand, die das Land durchtrennt und tödliche Bestien beheimatet, sodass eine Durchquerung fast unmöglich ist. Und Grishas sind in diesem Universum besondere Menschen, die Elemente manipulieren können, so ein bisschen so wie die Aes Sedai aus Das Rad der Zeit. Und eine Legende sagt, dass eine Sonnenkriegerin kommen wird, die Sonnenlicht beschwören und die Schattenflur endgültig vernichten kann. Aber eine solche Grisha hat es bislang noch nicht gegeben. Es klingt jetzt alles sehr fantasyhaft und das Besondere an der Serie ist aber, dass es kein 0815 Mittelalter-Setting hat. Also die Autorin Bardugo hat sich für das Land Ravka am Zarenreich Russland orientiert, was also dem Ganzen schon mal einen ganz coolen Look gibt. Und das war tatsächlich, also Netflix hat ja vieles versucht im vergangenen Jahr, hat ja viele Serien gestartet, auch viele Fantasy-Serien, vieles hat nicht so funktioniert und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn Netflix mal wieder irgendwie so die große neue Fantasy-Serie rausbringt, aber bei der war ich tatsächlich von Anfang an überzeugt, also es liegt sowohl irgendwie an der Geschichte, die ich spannend fand, es liegt an den Figuren, die alle richtig cool sind. Die haben alle, es sind alles sehr junge Schauspielerinnen und Schauspieler und die haben alle eine tolle Chemie miteinander. Und auch so von der Inszenierung. Also dadurch, dass es halt nicht im Mittelalter spielt, sondern ein relativ modernes Setting ist, denke ich, vermute ich mal, müssen sie nicht ganz so viele Kulissen selber aufbauen, sondern können da bei der Produktion auf Bestehendes aufbauen. Und deswegen haben sie da auch mehr Möglichkeiten. Und also die Serie sieht einfach fantastisch aus, hat ein für mich sehr unverbrauchtes Setting und hat mir einfach Spaß gemacht. Laura, ich weiß, du hast die Serie auch gesehen und deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass die nicht bei dir in deiner Top 3 ist. Warum nicht?
Irgendwie ist sie dann doch nicht so hängen geblieben. Also ich habe ja sogar ein Video für unseren Kanal über die Serie gemacht. Mhm. Und hatte dafür dann eben auch die Bücher gelesen, beziehungsweise mir angehört, gelesen und angehört, teils. Und ich glaube, also wo ich dir zustimme, was mich auch absolut abgeholt hatte, war eben diese Dynamik zwischen den Schauspielenden. Die waren unglaublich, also die sind immer noch irgendwie auf Instagram, siehst du halt einfach, die sind echt eine geile Gruppe irgendwie so. Also die haben einfach, die haben Spaß miteinander und das merkst du einfach der Serie an. Und das ist, finde ich, cool. Und wo ich dir auch zustimme ist, es gibt ja wirklich keine Diskussion, die ich mehr hasse als die Diskussion Fantasy und Mittelalter. Also wenn irgendjemand ankommt und sagt, ja, aber Mittelalter war immer alles anders und es war so und so, dann könnte ich jedes Mal aus dem Fenster springen, weil ich mir denke, ja, aber es ist doch Fantasy, da sind Drachen. Es gab keine Drachen im Mittelalter. Also können wir bitte diese ganze diesen Realitätsabgleich mal irgendwie besonders irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwie betrachten. Aber weil
ist das nicht Steampunk auch?
Es ist so ein bisschen, sie nennt es Zarpunk.
Ach, stimmt, ja, stimmt, ja. Das war die USP davon.
Genau. Ja. und das finde ich cool, weil es ist wirklich was anderes und ich finde auch diese ganzen, den Aufbau, die Mystery in der Serie macht Spaß. Natürlich spielt sie mit den gleichen Elementen wie andere Fantasy-Serien auch, aber es war auf jeden Fall, es war anders, so ein bisschen, ne? Also es hat Spaß gemacht, das anzuschauen.
Die Emphasis auf Spaß. Also ich hatte tatsächlich Spaß an den eigenen Folgen und ich habe mich auf jede neue Folge gefreut und musste mich nicht dazu zwingen, die weiterzugucken, sondern es war einfach rundherum ein schönes Erlebnis. Marco, hast du die Serie auch geguckt?
Nee, aus gutem Grund nicht. Also ich habe wirklich gar keinen Bock. Also mich hat der Trailer schon irre abgeturnt. Aber ich möchte darauf will ich eingehen. Und auf den Punkt, den Laura gerade gesagt hat, dafür hast du es schon auch wieder zu sehr vergessen. Ne? Es ist nicht wenig hängen geblieben. eine gute Freundin von mir, und ich, tut mir leid, dass ich dich jetzt von den Bus schmeißen muss, Bibi, falls du das hörst, die ist großer Fan von einem der Hauptdarsteller, Ben Barnes, ist es, glaube ich. Ben Barnes. Und alleine deswegen wollte sie die Serie gucken. Und sie lässt da auch keine Coming-of-Age-Geschichte normalerweise aus, beziehungsweise Fantasy-Roman. Also ich will jetzt nicht Twilight unterschieben, aber ich wette, sie hat Twilight gelesen. Dafür muss ich nicht groß nachdenken. Und da fällt das ja auch mit rein. Und dann bin ich auch immer vorsichtiger, ne, ob es den Trash-Faktor von Twilight erreicht oder nicht. Also ich meine, das muss schon passieren, damit ich mir das angucke. Und bei Shadow and Bone ist es so, sie hat sich das angeschaut und irgendwann schreibt sie mir zurück, mir fällt jetzt das auf, dass ich das Buch gelesen habe. Das war so, es heißt natürlich auf Deutsch komplett anders, ne? Und das war halt so weit auch weg von der Romanvorlage, dass sie erst mitten in der Serie kapiert hat, dass sie das alles kennt. Also, oder eben nicht kennt, weil es eben so weit weg davon war. Das ist das eine Ding mit dem, was bleibt eigentlich davon hängen? Also ich behaupte auch, sie hat aus dem alten Roman sehr viel wieder vergessen und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und das andere ist, ich kenne Ben Barnes. Ich war auf der CCXP, habe ich ihn eine halbe Stunde interviewt. Das war ein sehr nettes Gespräch. Ich kannte ihn eigentlich, ich kenne ihn nur von einer Sache, nämlich Westworld. Da spielt er eine kleine Nebenrolle. Er ist der Schwager der einen Hauptfigur aus dem einen Handlungsstrang, der ihn mit nach Westworld nimmt. Ohne jetzt zu viel zu spoilern zu wollen. Das ist Ben Barnes. Und Ben Barnes ist jemand, ich saß ihm auch gegenüber, und er ist wirklich so perfekt, wie er. Also in echt ist er genauso perfekt, wie er im Fernsehen aussieht. So, der Mann hat keine Pickel, keine Haut oder halt gar nichts. Er sieht aus, als hätte man ihn sich irgendwie als Sextoy gezüchtet für die Zukunft, so als Roboter, so wie Jude Law in Künstliche Intelligenz. Der Mann kann nicht echt sein, so ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Also der ist nett, super freundlich, wie es halt immer bei solchen Schauspielern ist, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, der muss Kinder im Keller quälen oder sowas. Irgendwas stimmt da nicht, der ist irgendwie komisch. Und ich gucke den Trailer von Shadow of Bones und ich schwöre bei Gott, ich habe nichts davon gesehen, ich habe nichts gelesen davon, aber ich calle, was der große Twist der Handlung ist. Nur anhand des Trailers, nur anhand von Ben Barnes, ohne dass ich es gesehen haben muss. Und damit ist es halt für mich irgendwie schon tot, bevor ich es geguckt habe. Sorry, dass ich das jetzt ein bisschen ja, okay. Und dass du das über Arcane gewählt hast, Fabian, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Ganz kurz nur, aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum deine Freundin Bibi das nicht wiedererkannt hat. Es hat was damit zu tun, dass die eben wirklich zwei Romanreihen von der gleichen Autorin von Leigh Bardugo miteinander kombinieren.
Zwei grundverschiedene Romanreihen, oder was?
Naja, die spielen beide im gleichen Universum, aber es sind zwei individuelle Romanreihen. Ach.
Okay, ich weiß aber nicht, ob sie beides gelesen hat. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen.
Genau, und wenn du nämlich nur eine gelesen hast, dann wirst du Teile der Handlung nicht wiedererkennen, weil sie aus der anderen Buchreihe stammen.
Ah, okay.
Sie haben das deswegen gemacht, weil die Hauptfigur Alina Starkov, gespielt von Jessie Mayling, weil die im ersten Buch noch eine sehr passive Rolle hat. Mhm. Also sie haben ihre Rolle ein bisschen geändert für die Serienvorlage, damit sie eine bisschen aktivere Rolle hat. Aber sie wollten es auch noch ein bisschen aufbrechen. Und haben deswegen die Geschichte von dieser Diebesbande mit eingeflochten. Fand ich aber ganz gut, aber ich bin eben deswegen auch sehr gespannt auf die zweite Staffel, denn dieser Twist, von dem du gesprochen hast, Marco, der hat sich dann da in der zweiten Staffel ja erledigt und dann kann dann eine Figur frei spielen quasi. Ja, und erst vor kurzem hat Netflix auch den Beginn der Produktion von Shadow and Bone Staffel 2 bestätigt. Mhm. Aber nach Angaben von What's on Netflix soll die Produktion bis Juli 2022 dauern. Also wir werden die zweite Staffel frühestens im Winter zu sehen bekommen, wahrscheinlich erst 2023. Ja. Bevor wir zu unserem Platz 1 kommen, wollte ich noch sagen, auf Spotify könnt ihr mittlerweile Podcasts ja bewerten. Und da sind wir gerade bei etwas über 4 Sternen. Vielleicht schaffen wir es ja, uns den 5 Sternen anzunähern. Deswegen gebt uns doch eine gute Bewertung, wenn ihr es noch nicht getan habt. Solche Bewertungen sind auf Spotify nämlich sehr wichtig. Ihr würdet uns damit also einen großen Gefallen tun. Ich sag schon mal vielen Dank. Und wenn ihr dagegen Kritik oder Lob loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an sprichmituns@jellyfish.com. Dann kommen wir doch zu unserer jeweils persönlichen Lieblingsserie. Ladies first, Laura, was ist denn deine Top Lieblingsserie für 2021?
Meine Top-Lieblingsserie ist die Serie, die alle Awards abgeräumt hat.
Ja. Die Maid alles weggenommen
die
hat.
Die Maid alles weggenommen hat, genau. Kate Winslet, Mare of Easttown. Und ich kenne beide Serien und ich sage zu Recht, weil Kate Winslet ist einfach es gibt einen Grund, warum die Frau immer alle Awards wegsneakt den anderen, weil sie einfach fantastisch ist. Und diese Serie ist wieder mal ein Ausdruck dessen, was alles in dieser Frau schlummert, und sie trägt diese Serie, und ich glaube, also man muss sie einfach auch gesehen haben wegen ihr. Mare of Easttown ist erstmal eine klassische, anmutet erstmal an wie eine klassische, wie ein klassischer Krimi, eine klassische Detective Story. Kate Winslet spielt Mare, die eine, also Detective Mare Sheehan heißt sie. Das Ganze spielt in Pennsylvania, ist so wie Maid auch ein tiefer Blick in die nicht so schöne Seite, nicht die wenig glamouröse Seite der USA. Also es gibt unglaublich viel Armut, es gibt unglaublich viel soziale Ungerechtigkeit. Mare bekommt einen Fall am Anfang der Serie, der sich einreiht in einen weiteren Fall. Und zwar sind Mädchen vermisst worden und jetzt wurde ein Mädchen tot gefunden. Das ist ihr Fall. Gleichzeitig wird aber dann über die Serie hinweg auch klar, dass es nicht nur darum geht, sondern es geht sehr viel um sie. Und da reiht sich die Serie natürlich irgendwie auch ein in Serien wie zum Beispiel Happy Valley. Wenn ihr die gesehen habt und mochtet, dann werdet ihr Mare of Easttown auch mögen. Auch so ein bisschen wie The Fall, eine BBC-Serie, die in Nordirland spielt mit Gillian Anderson. Auch hier gibt es Parallelen eben zu Mare of Easttown. Und es geht eben wirklich darum, dass diese Frau Mare auch traumatisiert ist. Und es geht wieder um Trauerbewältigung, weil es geht eigentlich auch in großen Teilen dieser ganzen Serien um ihren Sohn, der sich, ich will jetzt gar nicht zu hart spoilern. Okay, ich muss das anders. Es geht um ihren Sohn, es geht um Entwicklung mit ihrem Sohn, es geht um Entwicklung mit ihrem Enkelkind, und es geht um Entwicklung ihrer eigenen gescheiterten Ehe. Und da schließt sich der Kreis. Genau. Genau.
Warte, also mal, wenn sich der Kreis schließt, ist der Stammbaum jetzt ein Kreis oder was?
Nee, da schließt sich der Kreis zu Scenes from a Marriage.
Oh, ach so, okay, ja, okay. Trauerbewältigung und Ehebewältigung sind
genau
deine Themen.
Genau. Und wie gesagt, ich kann diese Serie einfach, ich kann nicht mehr dazu sagen, ohne zu spoilern, und ich kann einfach nur jedem sagen, schaut diese Serie, weil sie ist unfassbar gut. Sie ist einfach unfassbar gut. Sie ist richtig, sie zieht dich immer wieder runter. Ja. Und sie hat aber trotzdem krasse insightful Szenen. Also, ja.
Ich habe direkt eine Frage dazu. Also, ja, diese Serie habe ich krass auf meiner Watchliste, seit ich gehört habe, dass sie überall bei den Awards nominiert ist und überall das Beste überhaupt des Jahres sein soll. Ich habe mir überlegt, nur dafür das Sky Ticket wieder zu holen, tatsächlich. Vielleicht mache ich es auch. Hilft mir das einzuordnen. Ich habe sogar am Anfang verstanden, ich habe immer verstanden, Mayor of Easttown. Ich dachte, ja, okay, Bürgermeister von Easttown. Macht irgendwie Sinn. Und dann Mayor? Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Ich habe mir auch nie einen Trailer angeschaut. Jetzt sag du mir bitte, was ist das jetzt für ein Genre? Das ist nämlich so eine Detektivgeschichte, das habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört.
Es ist eigentlich ein Drama. Also es ist ganz klassisch, okay, ein Drama, eine Drama-Miniserie, die gepaart ist mit Mystery und Krimi. Mhm.
Mit Mystery auch. Hm. Hättest du irgendeine vergleichbare Serie, nur dass ich mir ein
Happy Valley. Happy Valley oder eben, wie hieß denn noch mal die mit in England spielende am Strand, wo am Strand mit
Broadchurch.
Broadchurch, genau.
Die habe ich gesehen, die ist super.
Genau, okay, die erste Staffel, die erste Staffel von
Broadchurch. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen.
Ja, okay. Dann die erste Staffel von Broadchurch damit und von der Atmosphäre her, finde ich, kann man es sehr gut vergleichen mit skandinavischen Serien. Aha. Also so ein bisschen Kommissarin Lund, Die Brücke.
Hey, cool.
Also ich habe die Serie übrigens geguckt, nachdem Laura mir da so den Mund wässrig gemacht hat. Und ich gehe da mit allem d'accord, was du gesagt hast. Ist wirklich eine fantastische Serie. Kate Winslet spielt super, alle spielen super. Mhm. Was habe ich auch tatsächlich nicht in jeder Serie so das Gefühl, dass ich tatsächlich jetzt irgendwie einen Ausschnitt aus dem echten Leben sehe. Also alle Dialoge sind so toll geschrieben und auch toll geschauspielert, dass sie tatsächlich so wie aus dem Leben genommen sein könnten. Das, also wirklich, das macht die Serie richtig toll. Warum ich sie nicht in meine Top 3 reingenommen habe, deswegen würde ich dir da ein bisschen widersprechen, Laura. Für mich ist es trotzdem eine Standard-Krimiserie. Und sie hat auch nicht die weltbeste Inszenierung, würde ich mal sagen. Sie ist richtig, richtig gut. Aber so für mich fehlt da so das gewisse Etwas, was zum Beispiel so eine Serie wie Shadow and Bone hat, wenn du verstehst, was ich meine.
Okay. Ja, für mich ist dieses gewisse Etwas Kate Winslet.
Okay. Fair enough. Okay, verstehe. Marco, was ist denn dein Platz 2?
Ich habe immer noch Probleme mit Kate Winslet zu verzeihen, dass sich mit Leonardo DiCaprio nicht einfach abgewechselt hat und ein bisschen Platz auf der Tür gemacht hat. Das ist Nee, was mein Platz 1 war?
Ja, Entschuldigung, ich habe Platz 2. Ich habe meine Platz 1.
Mein Platz 1. Das ist die zweite blutige Serie, die ich habe nach was war mein dritter Platz nochmal? Squid Game. Jetzt müsst ihr mir sagen, was die Gemeinsamkeit von all meinen drei Serien ist. Ich weiß es nämlich nicht. Wir haben über die Serie gesprochen in einem ausführlichen Podcast hier bei Die Quadrataugen. Da findet ihr ihn auch. Es geht um Invincible. Der Überraschungshit dieses Jahr, mit dem ich überhaupt den hatte ich null auf dem Schirm, bis ich gesehen habe, dass das Ding auf Twitter steil geht. Und okay, warum? Okay, von den The Boys-Machern. Ich persönlich finde The Boys gar nicht mal so geil. Und dann bin ich bei Invincible gelandet. Und ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Ich glaube, die letzte Folge hat auch eine unfassbare Wertung auf IMDb mit 9, irgendwas. Also ganz weit oben mit bei den besten Folgen, die jemals gemacht worden sind. Und völlig verständlich für mich. Für mich als Superhelden-Fan ist es wirklich so die perfekte Mischung aus das, was Superhelden auch aus unserer Kindheit ausmachen, aus Comicbüchern, aus alten Zeichentrickserien, was den Stil angeht und so. Und dem, was die Dekonstruktion der Superhelden in der Moderne angeht. Ob es jetzt Watchmen ist, sowohl die Serie als auch das alte Comicbuch oder der letzte Film. Oder auch The Boys oft nur sein will. Ich finde The Boys gar nicht mal so geil, obwohl es von den gleichen Machern ist. Und vom gleichen Comic-Autoren ist. Das ist nicht vom gleichen Comic-Autoren, sorry. Wenn ich es falsch sage. Robert Kirkman war, glaube ich, der Autor von Invincible. Der hat auch The Walking Dead gemacht. Damit ist er groß geworden. Und die Serie hat er ja teilweise als Showrunner begleitet. Hier, Invincible, ist aber ein Meisterwerk, so wie es jetzt da ist. Große Überraschung auch, lief auf Amazon Prime. Und eine zweite Staffel wird folgen, mindestens. Ich habe die Comics mittlerweile hier liegen. Die erste Staffel ist fast eins zu eins, nicht ganz. Der erste Comicband tatsächlich. Und deswegen wären theoretisch möglich, ich glaube, 7 oder 8 Staffeln oder sowas. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Comicbände es sind. Es sind so Gesamtausgaben. Und wenn jede Gesamtausgabe eine Staffel ist, dann müssten es 7 Staffeln werden. Und ich hoffe, dass das passiert.
Genau, du hast schon gesagt, über Invincible haben wir ja schon mal in diesem Podcast geredet. Hört auch gerne mal in die Folge rein. Du hast es gesagt, so ein bisschen mit The Boys verglichen. Bei The Boys fehlt mir so ein bisschen die Menschlichkeit. Also ich sehe das, glaube ich, so ähnlich wie du. Ich erkenne ja auch so die Genialität in der Serie. Sie ist eben bitterböse, so dieser Satire-Ansatz, dieser Meta-Ansatz. Es ist auch sehr erfrischend und ist mal was anderes. Aber um dann wirklich auch um Staffel mir das weiterhin anzugucken, dafür ist es mir irgendwie zu anstrengend. Und diese Menschlichkeit, die gibt's eben in Invincible. Da hast du auch ganz unterschiedliche Figuren und alle sind eben sehr interessant und alle haben aber auch eine gewisse Menschlichkeit und deswegen hat mir Invincible sehr viel mehr Spaß gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Laura, ich vermute mal, ich muss nicht raten, du hast
nein. Was? Also Invincible, ich habe Invincible als erstes gesehen von euch und ich habe Marco gesagt, schau Invincible, du wirst es lieben.
Okay, Entschuldigung.
Und es ist die riesen Ausnahme. Ich habe das nämlich deshalb geguckt, weil ich einfach drüber gestolpert bin bei Amazon. Das wurde mir angezeigt und ich war so, cool, scheint neu zu sein. Ich habe irgendwie gerade Bock auf irgendwas ganz anderes, habe reingeschaut, habe das Ding durchgeguckt. Irgendwie die erste Folge war nur so, aha, okay, alles klar. Und habe noch weiter geguckt, bin aber dann irgendwann wieder rausgefallen, weil es mich dann am Ende doch nicht so hart gecatcht hat, weil ich nämlich, und da widerspreche ich euch, die Serie könnte irgendwie noch progressiver, die irgendwie noch krasser sein. Ich weiß nicht warum. Also ich fand einfach, es hat mich irgendwie dann doch, also ich habe immer wieder zwischendrin gedacht so, ja, okay, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Ich weiß, was für einen Subtext ihr da jetzt noch einbaut. Ich weiß auch, also ich verstehe irgendwie, welche gesellschaftliche Aussage ihr treffen wollt und trotzdem, das könnte noch smarter sein.
Na gut, ob das jetzt smarter sein könnte oder nicht, weiß ich nicht. Dazu bin ich nicht smart genug. Aber ich verstehe, was du meinst. Also deswegen ist die Serie auch nicht bei mir Also ich hätte sie eventuell, wenn Marco sie nicht mit reingenommen hätte, hätte ich sie vielleicht auch in meine Top 3 genommen, aber auch nicht irgendwie auf den Platz 1. Denn sie hat einen unfassbar starken Anfang und ein unfassbar starkes Ende. Marco, du hast es schon gesagt, mit IMDb, mit 9, irgendwas auf IMDb. Aber so in der Mitte nähert es sich so sehr gefährlich dem Standard-Soap-Genre an. Und also nur so leicht. Und deswegen habe ich mir so, das war auch so der Ausschlag für mich, warum ich gesagt habe, okay, es ist nicht mein Platz 1.
Ja, und ich finde es so krass, dass du so ein Shade auf Shadow and Bone wirfst und dann aber mit Invincible rausrückst. Das finde ich krass.
Du hast es doch gar nicht zu Ende gesehen.
Ja, okay, also, aber trotzdem, also, du hast Shadow and Bone gar nicht gesehen.
Nee, also es ist Soap ist das falsche Wort. Es ist Familiendrama. Es ist gerade in der Mitte sehr viel Familiendrama, aber das kulminiert dann auch gerade nochmal im Finale. Und das fand ich aber so erfrischend auch daran, weil die wenigsten Superheldengeschichten sich wirklich mit dem Familiendrama dahinter auseinandersetzen. Und hier geht's eben darum, was wäre, wenn Superman eine Familie hat. Und deswegen fand ich das nur angemessen und habe jede Folge, jede Woche gefeiert. Und dass es auch so lang ging, ich glaube 50 Minuten eine Folge oder so, wirklich so Game of Thrones Länge und das als Animation, das kennt man kaum, außer jetzt in Arcane mittlerweile. Ja, ich finde das großartig. Invincible definitiv bei mir die Nummer 1 letztes Jahr.
Ich bin okay. Kein Shade von mir, ist okay. Ist okay, lass ich dir durchgehen.
Gott sei Dank, dann können wir auch noch in Zukunft Podcast-Folgen miteinander machen. Gott sei Dank. Ja, dann kommen wir doch zu meinem Platz 1. Bei mir ist es Midnight Mass, eine Miniserie auf Netflix von Mike Flanagan. Das war sein Herzensprojekt. Der hat das, deswegen gibt es in einigen Filmen, zum Beispiel in Gerald's Game, gibt es auf dem Nachttisch ein Buch, das heißt Midnight Mass. Also Mike Flanagan hat das immer mal wieder in seine anderen Projekte auch mit reingetan und musste auch Netflix erst davon überzeugen. Mike Flanagan kennt ihr eventuell von Dr. Sleep aus dem Kino, aber er hat auch für Netflix davor schon The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor gemacht. Worum geht's in Midnight Mass? In Midnight Mass kehrt Riley Flynn zurück ins Haus seiner Eltern auf der Insel Crockett Island. Er saß nämlich im Gefängnis, weil er eine Frau totgefahren hat. Und mit ihm zusammen kommt außerdem ein neuer Priester auf die Insel. Während Riley seinen Glauben verloren hat, will Father Paul die etwas eingeschlafene Kirchengemeinde wieder aufwecken. So, warum ist das mein Platz 1? Es ist natürlich ein bisschen ein Bias, weil es ist ausgerechnet auch die Serie, die ich als letztes geguckt habe. Man kann sich ja natürlich immer an die Serie am besten erinnern, an die man als letztes geguckt hat. Aber ich habe sie auch deswegen auf den Platz 1 gehievt, weil sie mir ein bisschen zu wenig Liebe abbekommen hat im vergangenen Jahr. Also sie ist einfach von einer Qualität so gut und dann irgendwie in Anführungszeichen interessiert es keinen. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe parallel zu Midnight Mass habe ich The Book of Boba Fett geguckt. Und wenn ich mir dann angucke, wie viele Videos es tagtäglich, also Woche für Woche über Boba Fett gibt und dann will keiner über Midnight Mass reden, das hat mir wirklich, also es hat mir einen tiefen Stich ins Herz gegeben und deswegen möchte ich meine Zeit hier dafür nutzen und über diese großartige Serie reden. Also denn sie ist in so vielen Ebenen einfach fantastisch. Also natürlich, das Ensemble ist wieder großartig. Da kennt ihr ganz viele aus der Haunting-Reihe. Die spielen alle großartig. Hamish Linklater ist als Father Paul, ist einfach so unfassbar gut. Den kennt ihr vielleicht aus The Big Short, aus Legion oder aus Fargo. Aus
Legion kannte ich ihn, ja. Genau. Ach stimmt, Fargo auch, ja.
Ich kannte ihn gar nicht, insofern war das auch für eine richtige Entdeckung für mich da in der Miniserie. Kate Siegel als Aaron Green. Kate Siegel kennt man aus den anderen Haunting-Filmen. Zach Guilford als Riley Flynn. Und auch großartig, und ich habe sie nicht wiedererkannt, Samantha Sloyan als Beth Keen. Die hat in Grey's Anatomy oder auch schon in Haunting of Hill House mitgespielt. Und was ich so großartig finde in dieser Serie, ist auch die Menschlichkeit. Wir haben ja darüber diskutiert, als Martin Scorsese gesagt hat, Marvel-Filme sind für ihn kein Kino, sondern einfach nur Achterbahnfahrten, weil es in Marvel-Filmen, laut seiner Meinung, kann man auch strikt überstreiten, da gibt es keine tiefere menschliche Wahrheit. Also es geht nicht um echte Menschen, es geht nicht um echte Gefühle. Und in Midnight Mass ist es eben so, das sind alles echte Menschen, es geht um zutiefst menschliche Fragen, also was kommt nach dem Tod oder wie gehen wir mit der Religion um. Und was ich auch ganz besonders toll fand an der Serie ist, egal ob du gläubig bist oder ob du eher skeptisch bist, jeder oder jede hat, kann in dieser Serie einen Anknüpfungspunkt finden oder so einen Zugangspunkt. Also vielleicht bist du eher skeptisch, so wie Riley, oder vielleicht glaubst du an Gott, so wie Kate. Und das kann eben die Serie sehr schön, dieses ganz komplexe Thema Religion, kann fasst die Serie an und geht damit sehr differenziert um. Fand ich echt auch ganz großartig. Marco, du hast die Serie auch gesehen, ne?
Ja, und ich finde sie auch auf ihre Art fantastisch. Ich habe viele Probleme damit, aber gleichzeitig ist sie unfassbar fantastisch gespielt, inszeniert an vielen Stellen. Inszeniert
vor allem, ja.
Ja, also unfassbar. Ich habe witzigerweise, ich habe die Haunting-Serien gar nicht geguckt. Und Midnight Mass mein erstes Projekt von Flanagan, das ich sehe. Und bin eigentlich tierisch gehuckt. Und das ist auch das Projekt, das ich gemeint habe, das Hideo Kojima als eine der 4 besten Serien auf Netflix bezeichnet hat. Also ein bisschen Fame hat's dann doch gekriegt. Was ich toll an dieser Serie finde, ist, sie ist wie richtig gutes Theater. Flanagan hat hier sehr viele richtig fantastische und zitierwürdige Monologe geschrieben. Diese Serie ist Gold für Schauspieler. Und du kannst einzelne Szenen nehmen und die könntest du als das Vorsprechen-Video für den Rest des Lebens für den Schauspieler nehmen. Das ist einfach so. Also für Filminteressierte, auch Filmschaffende, würde ich sagen, auch, ich habe viele Probleme mit Midnight Mass, aber alleine deswegen, wie Schauspieler hier inszeniert sind, welche Monologe sie kriegen, das lohnt sich nur deswegen schon anzuschauen. Wirklich. Das Problem ist, es sind so viele Monologe. Ich bin bei jeder Folge mehrfach Tote gestorben. Nicht nur die Figuren in der Serie, sondern ich auch. Weil er schreibt einen geilen Monolog nach dem anderen. Und denkst du, jetzt haben die doch ihren Punkt. Und dann irgendein Monolog dazwischen, noch einer. Und dann kommt wieder der gleiche Raum, die gleichen 2 Figuren. Und sie führen wieder einen Monolog. Also eigentlich ist es ein Dialog. Aber jeder führt einen Monolog. Und es geht dann 15 Minuten.
Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Man stirbt dabei. Ich musste mich so zusammenreißen, nicht ans Handy zu gehen.
Ja, okay, das ist tatsächlich die Szene, die so die Break it or make it. Habe ich auch im Internet gelesen. Es geht da vielen wie dir, dass sie sagen, das ist mir einfach too much. Entschuldigung, also es ist kein Spoiler jetzt. Es ist mehr oder weniger in der Mitte der Serie. Die beiden Hauptfiguren Kate und Riley, die sitzen sich gegenüber und fragen sich, was passiert, wenn du stirbst? Und jeder beantwortet die Frage auf seine Art und Weise in einem Monolog. Das finden viele doof. Und ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil es sind halt wirklich mal eben so 2 5-Minuten-Monologe direkt aneinander. Ich find's aber, also zum einen ist es halt einfach eine krass interessante Frage, weil das ist, also was passiert, wenn du stirbst? Das ist das letzte große Mysterium der Menschheit. Und jede Figur findet auch für sich eine eigene Antwort darauf, die für sich so interessant ist, dass ich ihr gerne zuhöre. Dann ist es außerdem noch gut gespielt. Und was ich aber auch noch mal sagen würde, ich habe im Internet, es ist jetzt auf YouTube, es tut mir jetzt ein bisschen leid, habe ich ein Essay von jemandem gesehen, der gesagt hat, also das ist wirklich furchtbar. Und warum hat denn Mike Flanagan daraus keinen Dialog gemacht, also ein Streitgespräch? Mhm. Und ich will mir die Haut vom Gesicht reißen, weil derjenige, der dieses Essay geschrieben hat, hat diese Serie so krass missverstanden. Ja. Denn genau darum geht es ja nicht. Es geht nicht um ein Streitgespräch, es geht nicht darum, wer hat am Ende recht. Denn was passiert, wenn du stirbst, ist ein großes Mysterium und wir wissen es nicht. Und beide Figuren haben ihre eigene Antwort und keiner von beiden hat Recht oder Unrecht. Mhm. Und es ist beides gleichwertig. Und was ich eben auch so schön finde, was eben die Serie auch so toll macht, es ist nicht so, vor allem in unserer sehr aufgeheizten gesellschaftlichen Atmosphäre finde ich das eigentlich sehr wohltuend, dass man mal sagt, okay, du hast deine Meinung dazu oder deine Sicht der Dinge, aber ich habe meine Sicht der Dinge und jetzt kommt's, wir können beide gegenseitig akzeptieren und nicht nur das, wir können uns trotzdem auch gerne haben. Ich verstehe, dass man da so ein bisschen dickere Haut braucht, ein bisschen Sitzfleisch bei der Szene, aber sie ist trotzdem einfach großartig und auch der Rest der Serie, ich meine, das Finale, hallo? Also das Finale ist auch einfach so krass. Ich kann da jetzt nicht drüber reden.
Nicht nur das Finale. Also ich finde, wie viele Folgen sind 6, 7? Ich glaube, die 5. Folge ist es, die mit dem Ende im Boot. Mehr will ich gar nicht sagen. Das Ende im Boot ist eines der krassesten, nee, ich würde sagen, das krass, die krasseste letzte Szene, die ich in diesem gesamten Serienjahr gesehen habe.
Sieben Folgen sind's.
Ich habe Leuten gesagt, ihr werdet sterben bei den Monologen. Das ist, ich meine alle Monologe, Fabian, ich meine nicht einen bestimmten über Leben und Tod, sondern ich meine alle. Es ist wirklich, ihr werdet sterben dabei. Ihr werdet aber auch hin und wieder Sätze finden, die wirklich zitierwürdig sind, die ich mir in die Wand hängen würde, so geil sind die geschrieben. Und dieses Ende, ihr müsst es halt einfach aushalten. Haltet es aus bis Ende fünfte Folge oder so in diesem Boot, wie das endet mit den Credits, wenn du dann nur noch eine Person hörst und keine Musik und nix. Das ist Wahnsinn. Das ist super. Ich habe dreimal gesehen, dieses Ende. Mhm. Und es ist immer noch klasse. Das ist wirklich, das ist so dankbar für Schauspieler, alles, was da drin passiert. Es ist alles in sehr langen Takes gedreht. Also wirklich, es fühlt sich an wie Theater. Und das ist gerade, es gibt halt diese Monologe und es gibt aber auch richtig geile Dialoge. Also es gibt, mein Lieblingsdialog ist zwischen dem Priester und der Riley heißt die Hauptfigur, ne?
Ja.
Ja, zwischen dem Priester und Riley, als es darum geht, sich selbst einzugestehen, eifersüchtig zu sein. Den habe ich auch zweimal gesehen, den Monolog. Der ist so gut. Es ist unfassbar. Man muss es gesehen haben. Ich habe nur eine andere Ansicht als du. Ich finde, diese Serie geht nicht differenziert an Religion ran. Im Gegenteil, ich finde, sie ist zutiefst kirchenkritisch. Also vielleicht agnostisch, so nach dem Motto, es könnte ja Gott geben.
Religion und Kirche sind zwei verschiedene Dinge.
Okay. Oh, ich glaube, es ist auch religionskritisch, ehrlich gesagt. Aber okay, sagen wir kirchenkritisch auf jeden Fall. Und zwar massiv. Aber das feiere ich, ehrlich gesagt, an dieser Serie. Aber da kommen wir auch wieder bei den Schwächen an. Weil ein geiler inszenatorischer Trick dieser Serie ist, dass es Kirchenmusik die ganze Zeit als Score gibt. Da läuft Kirchenmusik. Und sie wird dann sehr oft in einen Kontrast gesetzt, der eigentlichen Tension dieser Musik völlig entgegengesetzt ist. Und das ist so spannend. Und in der letzten Folge, die du gemeint hast, ja, krasses Finale, super viel Plot-Convenience, weil warum sollte man das tun, was die da am Ende tun, aber egal. Und dann kommt zu dieser epische Montage mit der Kirchenmusik und dem Chor, glaube ich, sogar noch im Hintergrund. Fantastisch. Und dann endet diese Melodie und dann fängt die von vorne an. Und es geht wieder eine Montage los. Das ist wirklich so. Ich habe gedacht, der spinnt doch. Er hat doch gerade die perfekte Montage gemacht. Warum muss er jetzt noch eine machen? So, das ist das Problem dieser Serie. Flanagan weiß nicht, wann Schluss ist. Das ist unfassbar. Und die weibliche Hauptfigur ist ja auch seine Freundin. Und ich habe wirklich das Gefühl, er hat ihr noch mehr Monologe reingeschrieben, als die Rolle gebraucht hätte. Einfach, weil es seine Freundin ist. Das ist unfassbar. Und trotzdem sage ich, Midnight Mass ist ein Must-See 2021. Definitiv. Und ich bin froh, dass du den auf 1 gewählt hast.
Ja. Ich will noch einmal wiederholen, auch wegen der Inszenierung. Also die Szenen, die das ist eben der Vorteil, wenn man nicht irgendwie vor Greenscreen oder vor einem Monitor filmt, sondern wenn man in echt filmt. Sie haben da in lass mich nachschauen. Es wurde in Kanada gedreht und das ist keine echte Insel, die es gibt, aber sie haben da so eine Halbinsel genommen und deswegen sind es halt alles echte Sets und das siehst du einfach, dass es einfach auch so viele schöne Einstellungen gibt, auch so überraschende Einstellungen. Es gibt zum Beispiel so ein paar Flugeinlagen, großartig. Und nochmal, sorry, parallel dazu Book of Boba Fett, alles Standard, alles langweilig, alles sieht gleich aus. Einfach deswegen ist mir da auch so der Unterschied so krass aufgefallen. Eine Frage noch an dich, Marco. Jetzt aber
zu kurz zur Verteidigung von Boba Fett. Das kam 3 Monate später raus. Das ist einfach ein anderes Niveau. Das muss man nicht vergleichen.
Mir ist das noch ein unterschiedliches
Publikum. Das ist halt wirklich schwer vergleichbar, finde ich.
Aber ich wollte noch was, hat auch mit der Inszenierung zu tun. Marco, du hast ja die Miniserie auch gesehen. Was mir aufgefallen ist, regelmäßig springt das Bild. Also Halbtotale auf Halbtotale oder Halbnah auf Halbnah. Das ist eigentlich ein Schnittfehler. Man sagt ja, aufeinanderfolgende Einstellungen sollten aus einer deutlich anderen Kameraposition aufgenommen sein oder zumindest eine Einstellungsgröße überspringen.
Genau.
Hast du eine Idee, warum die das gemacht haben? Weil es ist kein Fehler. Dafür ist Mike Flanagan zu sehr Profi.
Ich finde, das unterstreicht dieses Theatermäßige. Da unterscheidet sich auch nicht die Einstellungsgröße, wenn du auf deinem Platz sitzt. Es ist ja teilweise so, also wenn sich der Priester und Riley gegenüber sitzen, bist du eigentlich als Zuschauer die dritte Person, die da noch im 90-Grad-Winkel dazu beisitzt, ne? Also als wenn man zu dritt. Und so inszeniert das ja auch die ganze Zeit. Ich glaube, es geht schon darum, dass du eine distanzierte Beobachterperspektive einnimmst und nicht immer zu nah gehst, sondern immer schön distanziert. Und gleichzeitig mittendrin, weil du bist mit den beiden in einen Raum eingesperrt. Mhm. Er will wirklich diese Theateratmosphäre. Nur, dass es nicht eine Bühne ist, sondern das Publikum direkt mit einem Stuhl an der Bühne sitzt, also die nicht erhoben ist, sondern auf der gleichen Ebene. So fühlt es sich an, diese Serie zu gucken, finde ich.
Alles klar. Laura, du hast die Serie nicht gesehen, ne?
Ich bin ein Riesenfan von Hill House und auch von Bly Manor und hatte den Trailer gesehen und es hat mich noch nicht so gecatcht. Aber jetzt, nachdem ich euch zugehört habe, werde ich mir das anschauen.
Ja. Du musst die sehen. Ich bin mir so sicher, dass das für dich ist. Einfach, wie gesagt, selbst wenn du die blöd findest, ne? Die Schauspieler und die Dialoge, das ist Gold. Das ist wirklich Gold. Ich wünschte nur, es wäre nicht so viel.
Aber ich
wüsste nicht, was ich schneiden sollte davon, ne? Ja. Also ich will auch nicht in Flanagans Haut stecken, in dem Fall.
Also ich meine, wenn du Flanagans Werke kennst und die magst, dann wirst du eigentlich Midnight Mass auch mögen, weil es ist noch so ein bisschen Horrorelemente mit reingesprinkelt, aber das ist wirklich nur so das Salz drauf. Also es ist keine Horrorserie.
Man erschreckt schon ein paar Mal. Also es hat nicht eine Horrorserie, aber sehr es ist nah gute dran.
Jumpscares, ja.
Also ja. Hill House ist ja tatsächlich eher Horror. Also
genau, und das hat mit jeder Serie abgenommen, würde ich sagen.
Ich glaube, das war genau der Grund, warum ich es nicht geschaut habe. Weil ich eben, also ich fand Hill House so großartig und Bly Manor fand ich auch großartig, wobei der Horroraspekt dann natürlich zurückgedreht wurde. Aber es ist auf der anderen Seite tatsächlich auch die einzige Horror-Serie, wo ich eine komplette Folge durchgeheult habe. Ich weiß nicht, habt ihr Bly Manor gesehen?
Nee. Ja. Ich finde sie sogar noch stärker als Haunting of Hill House.
Ich fand sie nämlich auch stärker, genau deswegen, weil es so unfassbar dir irgendwie an Herz und Nieren geht. Und dann habe ich eben den Trailer gesehen und war so, ja, aber wo ist da genau das, was eben bei den anderen zwei da irgendwie oder auch bei anderen Sachen, die ich von ihnen gesehen hatte, war, was ist da? Also da hätte mir was gefehlt. Aber okay, ich hol das nach.
Hol es nach. Und danach kannst du dich bei mir beschweren über die Monologe.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich beschweren würde über Monologe.
Okay, schauen wir mal. Ich wollte übrigens noch sagen, dieses Jahr wird vermutlich noch ein weiteres Mike Flanagan-Werk rauskommen, nämlich The Midnight Club. Das ist eine Adaption des gleichnamigen Romans. Und im Oktober 2021 wurde außerdem angekündigt, dass Mike Flanagan bzw. seine Produktionsfirma die Kurzgeschichte Der Untergang des Hauses Usher von Edgar Allan Poe umsetzen wird. Da bin ich also auch noch sehr gespannt. Ein kleiner Wermutstropfen, es wird keine weitere The Haunting-Serie geben. Aber wenn Mike Flanagan dafür so andere Sachen raushaut wie Midnight Mass, bin ich da total zufrieden mit. Jo, da würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine letzte Bitte noch, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Ja, was sind denn eure Top-Serien? Schreibt uns da gerne eine Mail an sprichmitunds@jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, Laura und Marco, dass ihr bei dieser überlangen Podcast-Folge dabei geblieben seid. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Also, 2021 war ein gutes Jahr und ich hoffe, dass 2022 noch besser wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.